Die Meisterschaft, sie ist vergeben, der DFB-Pokaltitel, der steht noch aus und auch im Abstiegskampf scheint jetzt wirklich die Vorentscheidung gefallen zu sein. Wir wollen sprechen über den 20. Spieltag in der Bundesliga der Frauen und das tun wir mit Sven Bayrich und mit Ria von Die Liga lebt. Ich freue mich, jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Ja, liebe Leute da draußen, ich habe schon nach einem neuen Ton von Jovana Damjanovic gesucht. Den gibt es auch. Der war allerdings so laut gebrüllt, dass man ihn nicht so gut verstanden hat, wie den gerade hier im Intro. Aber ich denke, man kann das recyceln. Der FC Bayern, er ist wieder deutscher Meister. Jetzt nicht so ganz überraschend. Und einen freut das ganz besonders. Sven von Lottes Erbenen. Unter anderem schön, Sven, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Max.
Und dann freue ich mich sehr, dass wir Ria hier haben. Ria, die bei Instagram und TikTok schon über 5 Monate jetzt sehr, sehr laut Werbung für die Bundesliga der Frauen macht, unter anderem, und die jetzt auch ein ganz tolles Projekt gestartet hat. Ria, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe es ja schon gesagt, dein neuer Name, also du bist jetzt quasi adelig, du bist jetzt Ria von Die Liga lebt. Die Liga lebt.de ist ein ganz, 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 ganz frisches Portal, das wir im Internet finden können. Erzähl doch mal kurz den Hörerinnen und Hörern da draußen, warum sollten sie auf dieligalebt.de gehen?
Ja, genau. Also ich habe gestern die Website gelauncht. Ich freue mich total. Es war sehr viel harte Arbeit in den letzten Wochen. Aber genau, ich habe halt auf Social Media angefangen mit Content und das macht mir auch total Spaß, irgendwie schnelle Videos zu erstellen, irgendwie catchy Sachen hochzuladen, aber ich habe doch Bock auf Dauer irgendwie auch mal was mit Tiefe zu machen, was halt auf Social Media einfach ja nicht der richtige Ort ist. Deshalb dachte ich, komm, mach eine Website und genau, in Zukunft wird's da dann einfach nochmal genauer in die Strukturen reingehen, alles, was auch im Hintergrund passiert, was man irgendwie verstehen muss am Frauenfußball. Genau, das ist die Sache.
Und man kann sich da für den Newsletter anmelden und es gibt auch einen UnterstützerInnen-Modell. Also ich werde natürlich alles verlinken in den Shownotes und ich freue mich sehr. Und ehrlicherweise, Ria, wenn du sagst, Social Media ist mir zu kurz, ich will ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, dann gebe ich dir noch ein halbes Jahr, bis du auch einen Podcast hast. Und da werde ich mich dann schon sehr drauf freuen.
Ja, mal schauen.
Ja, komm, du hast doch schon dieses Streamer-Mikrofon da, also alles deutet darauf hin und es könnte ja nicht besser sein. Ich meine, Sven, die muss ich ja auch nicht erzählen, du bist ja quasi zusammen mit Jule Pionier in diesem Bereich und wir haben noch viel, viel Platz, wir brauchen noch viel, viel mehr Stimmen. Freue ich mich sehr drauf. Also, alle Infos gibt's in den Shownotes. Lasst mal kurz mit einem Blick nach vorne beginnen, denn wir nehmen jetzt auf am Montagabend, wie immer nach dem Montagsspiel treffen wir uns hier, um aufzuzeichnen und am Donnerstag schon gibt's den letzten Titel dieser Saison noch zu vergeben, also den letzten, bei dem deutsche Teams noch mitspielen, nämlich im DFB-Pokal. Sven, auf einem Hype-Level von 0 bis 10, wie groß ist der Hype bei dir?
Ich bin noch sehr gechillt, muss ich ehrlich sagen. Das wird sich möglicherweise dann am Donnerstag auf der Fahrt nach Köln ein bisschen ändern. Ich hatte das Vergnügen, 2018 in Köln beim Pokalfinale dabei zu sein, wo die Bayern und Wolfsburg das letzte Mal aufeinander getroffen sind. Mit einer bitterlich weinenden Manuela Zinsberger am Ende des Spiels. Und ich hoffe, dass ich solche Szenen dieses Mal nicht wieder sehen muss und dass du dann vielleicht auch noch mal einen besseren O-Ton von Damjanovic bekommst, die damals im Kader stand. Ebenso wie Lohmann und eine ist mir noch entfallen. Es sind gar nicht so viele. Also die meisten, die bei Bayern heute im Kader sind, werden am Donnerstag das erste Mal im Pokalfinale für die Bayern auflaufen.
Und du hattest das irgendwo, ich glaube, bei Blue Sky geschrieben. Als du damals da warst, waren wie viele ZuschauerInnen da?
17, der Kicker hat es heute auch nochmal geschrieben, 17.600 irgendwas. Es war eine okay Kulisse, aber aus heutiger Sicht, und das sind jetzt auch nicht so viele Jahre, schon relativ gespenstig. Also deswegen freue ich mich natürlich auf jeden Fall auch auf ein volles Stadion in Köln mit unheimlich vielen mir bekannten Menschen und Gesichtern, die aus nicht nur aus München dahin fahren, sondern auch aus der näheren Umgebung, auch Wolfsburg-Fans. Und da freue ich mich unheimlich drauf. Also mehr fast als auf das Spiel, also das ganze Happening und Get-Together, wo ich ein bisschen neidisch drauf war im letzten Jahr mit Wolfsburg-Freiburg, wo es so voll war und Annika. Und
alle haben sie sich getroffen, so genau. Also, ja.
Genau, ja, das war ein bisschen, ja.
Oh, es tut mir präventiv schon weh. Ich kann nicht vor Ort in Köln sein. Ich glaube, es wird ein ganz toller Tag, so ein bisschen der TK-Schlan für die Fußball der Frauen-Bubble. Ria, wirst du auch in Köln sein können?
Ja, natürlich. Direkt am 11.11. Tickets geholt. Ja, stark. Wir sind auch am Start und ja, ich freue mich total. Das wird richtig cool. Auch vorhin nochmal gelesen, dass es auch auf der ganzen Welt übertragen wird. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe auf ein sehr, sehr spannendes Spiel, das ich aus neutraler Perspektive noch mal viel, viel mehr genießen kann wahrscheinlich.
Ja gut, wenn die Eintracht sich durchgesetzt hätte im Elfmeterschießen, dann wärst du wahrscheinlich ein bisschen angespannter gewesen im Pokalfinale jetzt. Aber wenn wir kurz aufs Sportliche blicken, Ria, was ist so dein Gefühl? Es geht ja um diese unglaubliche Serie vom VfL, also nicht nur um die Titelserie, sondern ich glaube 49 Pokalspiele 50. in Folge jetzt. Das heißt, es wäre das 50. Pokalspiel in Folge, bei dem man eben nicht verliert. Absolut irre. Glaubst du, die Serie hält Bestand?
Man würde sich's natürlich wünschen für Wolfsburg, einfach weil es irgendwie so, ich weiß nicht, Wolfsburg und DFB-Pokal, das ist einfach Arsch und Eimer sozusagen. Ja, aber nach dieser Saison weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Es wird, glaube ich, total spannend. Es wird bestimmt ein Duell auf Augenhöhe und am Ende, wer sich dann ja mit ein bisschen mehr Mut und Kaltschnützigkeit vor dem Tor durchsetzt, wird gewinnen.
Sven, was sind so deine Erwartungen?
Schwierig. Also ich habe heute, meine ich, im Kicker auch einen Kommentar gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Alexander Popp war oder Svenja Huth, ich weiß nicht mehr so genau, wo es hieß, es käme drauf an, wer am besten in die Zweikämpfe kommt, die meisten Zweikämpfe gewinnt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so eine Rolle spielen wird, eventuell am Donnerstag. Das Verrückte ist ja, wir haben dieses 4-0 von Bayern in Wolfsburg vor ein paar Wochen gehabt. Mhm. Und wir werden uns sicherlich, einige werden sich sicherlich auch noch an das 6-0 im letzten Jahr von Wolfsburg in München erinnern. Im Pokal-Halbfinale war es, meine ich. Ja. Und nachdem ja auch beide an diesem Wochenende gespielt haben, die einen gegen die eine Rheinseite, die andere gegen die andere Rheinseite, habe ich auch ziemliche Parallelen gefunden in diesen beiden Partien zu beiden Teams. Deswegen glaube ich, dass ich glaube nicht mal, dass es ein enges Spiel werden wird. Ich glaube, also wir werden wahrscheinlich nicht wieder so ein Spiel erleben, wie wir es 18 hatten, das 0-0 nach 19 Minuten war und dann im Elfmeterschießen entschieden wurde. Mein Gefühl sagt mir, es wird entweder so ein 6-0, so ein Freak 6-0 von Wolfsburg wie letztes Jahr, oder es wird so ein relativ klarer Sieg von Bayern, wie wir es vor ein paar Wochen in Wolfsburg gesehen haben. Kommt viel auf die Tagesform, glaube ich, drauf an, was die Trainer machen werden, wie viel wird sich Strauß vielleicht noch einfallen lassen, weil klar, Tommy Stroth wird auf das 4-0 in Wolfsburg reagieren, sehr vermutlich. Strauß wird sich denken, okay, Stroth reagiert, wie reagieren wir da drauf? Also das ist schon ziemlich spannende Sache, finde ich.
Ja, das glaube ich auch. Interessant wird es auch so sein, ob alle Bayern-Spielerinnen wirklich 100% fit sind. Ich denke, das werden wir erst nach dem Anpfiff so wirklich erfahren. Also vielleicht schon in der Startelf sehen, aber da sind ja noch einzelne Spielerinnen ausgefallen. Jetzt am Wochenende bei Wolfsburg. Ich meine, wir sprechen ja gleich noch über die Spiele genauer. Aber da hatte ich den Eindruck, da haben wir schon die Finaltaktik sehen können, so wie man da gegen den FC gespielt hat. Und das war beeindruckend. So ehrlich muss man es sagen. Ja, also können wir uns, glaube ich, alle drauf freuen. Am Donnerstag ist es dann soweit, das DFB-Pokalfinale. Ich gehe davon aus, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet das auch mitverfolgen. Es wird sehr wahrscheinlich beredenswert sein. Aber dann lasst uns mal reingehen in diesen Spieltag. Und wir beginnen bei dem Spiel, das wir jetzt gerade eben erst gesehen haben. In Nürnberg spielte der Club gegen RB Leipzig und der Spielfilm lief wie folgt. Leipzig hatte eigentlich das Gros der Chancen. Larsson steht vor Paulik, Müller zieht ab, Fudala schießt am Tor vorbei, Racco und Andrade genauso. Und dann in der 33. Minute kommt letztlich die spielentscheidende Szene. Und ausgerechnet die ist etwas uneindeutig, möchte man sagen. Andrade turnet Scholz an der Grundlinie, geht an ihr vorbei. Sie kommt zu Fall. Rim Hussein, die Schiedsrichterin, gibt Strafstoß, deutet einen Tritt gegen den Fuß an. Den gibt es vielleicht auch, aber es ist schon eine relativ harte Entscheidung, würde ich meinen. Was allerdings nicht hart ist, beziehungsweise aus Nürnberger Sicht dann doch, ist die Art und Weise, wie dann Vanessa Fudala diesen Strafstoß verwandelt, nämlich absolut fantastisch, muss man sagen. Also sie schweißt den Ball in den rechten Winkel, das ist das 1:0. Der Club kann darauf kaum reagieren, Bauereisen vergibt die große Chance kurz vor der Halbzeit aufs 1:1. In der zweiten Hälfte gibt es auch noch Chancen für Steck und Bauereisen, aber auch für Leipzig. Larsson scheitert an Paulik und am Ende kann Kira Spitzner noch ihr Comeback geben. Da freuen wir sich natürlich aus Leipziger Sicht darüber. Am Ende fallen aber keine weiteren Tore und damit gewinnt Leipzig mit 1:0. Der Club hat damit 6 Punkte Rückstand auf den ersten FC Köln. Das heißt, die Chancen in der Liga zu bleiben, sie sind nur noch rein theoretische, denn auch das Torverhältnis ist deutlich schlechter als das vom FC. Ria, wie haben dir beide Teams gefallen und wie bewertest du diese Strafstoßentscheidung?
Also ich fand das Spiel total spannend erstmal. Es ging super viel hin und her. Es war, also man hat richtig gemerkt, wie viel für beide Teams da einfach dranhängt. Alle haben sich in jeder Situation mit 100% da reingeworfen. Und ja, am Ende ist es dann so eine Entscheidung, die... Ja, also wie du schon sagst, es ist strittig. Ich habe da jetzt auch nicht unbedingt einen Elfmeter gesehen. Mhm. In anderen Situationen auf der anderen Seite vielleicht dann ja eher. Aber wie es halt ist, Nürnberg hat die Saison das Glück bei solchen Entscheidungen einfach wirklich nicht auf ihrer Seite. Ist dann in der Summe einfach sehr, sehr unglücklich. Aber sie hatten halt im Spiel auch die Chancen. Gerade Nele Bauereisen kam so oft vors Tor und hatte wirklich, ja, teils 100%ige Chancen, die dann vielleicht auch einfach, weil der Ball total rutschig war heute bei dem Regen, rutscht dann drüber, geht nicht rein, aber die Chancen waren da, die muss man dann halt auch machen. Jetzt ist es so und jetzt wird's extrem schwierig, beziehungsweise eigentlich unmöglich, noch irgendwie die Klasse zu halten.
Also die Nummer ist durch, vor allem wenn man drauf blickt, man spielt jetzt als nächstes dann beim FC Bayern, also das dürfte schwierig werden für den Club. Du hast jetzt gesagt, also stimmt ja, Nürnberg hatte seine Chancen. Ich fand allerdings, dass vor allem die Anfangsphase schon deutlich auf Leipziger Seite war. Also fast die komplette erste halbe Stunde und dann passiert ja auch noch dieser Strafstoß. Wie fandst du das denn, wie Nürnberg in dieses Spiel gegangen ist? Ich fand, es gab einen deutlichen Unterschied zwischen der zweiten Hälfte und der ersten Hälfte. In der zweiten war man viel aggressiver, hat viel höher rausgepresst, war viel, ja, zwingender, sagt man immer. Also ich glaube einfach, das Tempo war insgesamt in allen Aktionen ein bisschen höher. Mich hat es gewundert, dass man in der ersten Hälfte gar so abwartend war. Also klar will man nicht ins offene Messer laufen, aber Leipzig konnte sich so richtig in so einen Wohlfühlballbesitz reinspielen, weil sie im Grunde unbedrängten Ballbesitz hatten in der eigenen Hälfte. Konntest du das nachvollziehen?
Ja, also die Beobachtung teile ich auf jeden Fall auch. Das war... ich weiß auch nicht, warum das dann am Anfang so war. Vielleicht wollten sie einfach die Kräfte sparen. Die Bank war ja heute auch nicht so breit besetzt, sage ich mal. Ich fand es aber spannend, dass Bauereisen gestartet ist, dass Scholz gestartet ist. Scholz ist mir auch schon im Spiel gegen die Eintracht total positiv aufgefallen. Bauereisen auch im Testspiel in Hoffenheim schon sehr positiv aufgefallen. Deshalb fand ich schön, beide nochmal so lang dann auch spielen zu sehen. Aber gerade am Anfang war echt, vielleicht war es was wirklich einfach Kräfte sparen, Kräfte aufteilen. Aber ja, am Ende reicht es dann halt so nicht.
Nee. Kusch und Schmidt waren verletzt, deswegen haben die beiden gespielt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Leipzig jetzt so souverän drin geblieben, wie man das eigentlich vor der Saison erwartet hat und wie es aber eigentlich erst ab der Rückrunde zu sehen war. Also jetzt sind es 11 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Nürnberg. Gesichertes Mittelfeld, würde ich sagen. Man kann eigentlich eher noch so sich jetzt langsam Richtung Bremen, vielleicht sogar Leverkusen orientieren. In diesem Spiel, wer hat dir da gefallen auf Leipziger Seite?
Natürlich immer Fodalla. Also die spielt eine Wahnsinnssaison. Das macht total Spaß. Ansonsten Andrade war natürlich immer in interessanten Zweikämpfen, auch mit Scholz, die da das Leben schwer gemacht hat, aber die trotzdem dann ja mit so ein paar nicen Dribblings einfach dann schon rausstechen konnte. Herzog war natürlich auch sehr auffällig, einfach mit ihnen, ja, wie sie auch einfach sehr taktisch dann rangeht, im langsamen Spielaufbau, was auch immer. Genau.
Ja, also Vanessa Fudala jetzt 9 Tore erzielt und ich habe ja schon gesagt, sehr, sehr souverän diesen Strafstoff umgesetzt. Bei Andrade habe ich jetzt, also das ist mir in diesem Spiel nochmal ganz besonders aufgefallen. In der letzten Saison kam sie ja vor allem über ihr Tempo und da hatte sie aber auch schon verschiedene Phasen innerhalb der Saison, in der sie mal stärker war und mal unauffälliger, würde ich sagen. Und bei Leipzig ist sie jetzt häufiger in Aktionen, wo sie eigentlich gar nicht so wirklich Tempo aufnehmen kann, sondern sie muss eigentlich direkt ins Dribbling. Wenn sie dann jemanden ausgedribbelt hat, dann erst kommt tatsächlich die hohe Geschwindigkeit zu tragen. Und da ist mir in dem Spiel wieder aufgefallen, wenn die ein bisschen sorgfältiger wäre bei ihren Ballkontakten, dann hätte die noch viel, viel mehr Chancen. Also es gab ja auch diese eine Aktion, wo sie eigentlich super frei gespielt wird auf rechts. Und sie nimmt den Ball einfach einen Ticken zu weit nach rechts mit und kriegt deswegen nur so einen ganz komischen Schuss, wo eigentlich ihr Standbein zu weit weg vom Ball ist. Sie trifft ihn dann mit Unterschnitten, der geht dann ans Außennetz, aber den hätte Paulik auch gehabt. Und von solchen Aktionen hatte sie echt einige. Und da wiederum fand ich den Unterschied zu Mimi Larsson so interessant. Ich meine, dass die auch gut spielt, ist jetzt keine Neuigkeit mehr. Aber da stimmen, finde ich, solche Details auch. Da magst du vielleicht auch eine gewisse Erfahrung, könnte ich mir vorstellen. Und das ist schon, also ich glaube, dieser Larsson-Transfer, der war jetzt nicht nur, weil sie wichtige Tore gemacht hat, gut, sondern die hat einfach eine ganz andere Ruhe im Angriffsdrittel. Und die hat Leipzig jetzt in dem Spiel jetzt gar nicht so unbedingt gebraucht, weil man war auch so relativ gut mit dabei. Aber diesen Unterschied fand ich nochmal deutlich zu sehen in der Partie.
Ja, absolut.
Ja, ansonsten weiß ich nicht, was man noch zum Club sagen kann. Also es ist irgendwie auch folgerichtig, dass so ein Verein sich nicht in der ersten Liga direkt halten kann, wenn du dir einfach die unterschiedlichen Bedingungen anschaust, unter denen immer noch so viele Teams arbeiten. Und dafür hat es ja der Club sehr, sehr gut gemacht. Also 3 Siege, 3 Unentschieden hat man geholt. Ich meine, wir erinnern uns an, also so ein Spiel wie dieses 4:3 in Köln, das wird nicht mehr weggehen. Das wird quasi jetzt immer im Bundesliga-Geschichtengedächtnis weiterleben. Und dennoch finde ich, ist es schon folgerichtig, dass man auch jetzt sogar dieses Spiel verloren hat, weil da dann doch letztlich Leipzig, also am Ende waren es, glaube ich, 10 Schüsse, die der Club hatte, 11 waren es und 21 von Leipzig. Also die Vorteile lagen schon wirklich auf Leipziger Seite. Und wenn man dann einfach diese beiden Aufsteiger miteinander vergleicht, wie denkst du denn darüber, dass es die Aufsteiger aus der zweiten Liga traditionell so schwer haben, irgendwie in der Liga zu bleiben?
Ja, also man hat halt einfach am Anfang der Saison bei beiden gemerkt, dass sie sich super schwer getan haben, sich an das Niveau in der ersten Liga anzupassen. Das ist halt das Krasse zwischen der ersten und der zweiten Liga, dass der Leistungsunterschied da so groß ist. Wir sehen jetzt gerade in der zweiten, innerhalb von der Liga ist der gar nicht so groß. Das ist super spannend. Ja, aber halt der Sprung in die erste Liga ist dann für gerade Nürnberg und Leipzig jetzt eben super schwierig gewesen. Aber sie haben sich halt mit der Zeit schon echt gut eingespielt und haben beide so viel Spaß gemacht diese Saison. Leipzig hat halt ja jetzt gerade mit den Siegen in den letzten Spielen absolut nochmal bewiesen, dass sie sportlich total richtig in der ersten Liga aufgehoben sind.
10 Punkte jetzt in den letzten 4 Partien geholt, 3 Siege, 1 Unentschieden. Sven, wie denkst du darüber?
Ich wollte tatsächlich noch mal ein Wort zum Club verlieren. Ich bin da nicht ganz so der Meinung von dir, dass das quasi folgerichtig wäre, dass der Club jetzt absteigt. Also ich habe den Club ja die letzten Jahre mehr oder weniger auch schon gesehen, sprich in der dritten Liga bei mir um die Ecke, in der zweiten Liga letzte Saison im vorletzten Heimspiel gegen FC Bayern 2. Und wenn man bedenkt, dass dass sehr, sehr viele Spielerinnen seit Jahren bei Nürnberg dabei sind, finde ich die Leistung und wie sie sich auch über die Saison hinweg die Spielerinnen entwickelt haben und in die erste Liga hineingekämpft haben, wahnsinnig bemerkenswert. Mhm. Also ich glaube, da haben wir, würde ich fast behaupten, in den letzten Jahren in der ersten Liga schon andere Aufsteiger gesehen, die fast ein bisschen mehr untergegangen sind oder wo, wie ich finde, so eine wirkliche Entwicklung gar nicht abzusehen war. Und ich glaube, da hat auch der Trainer von Nürnberg einen großen Anteil dran. Ich hoffe sehr, dass er den Nürnbergerinnen erhalten bleibt, wenn sie jetzt dann möglicherweise absteigen sollten. Und dass man das in Nürnberg halt einfach weiter durchzieht und dass man da weiter drauf aufbaut. Denn ich finde, man hatte fast noch weniger von den Nürnbergerinnen erwartet, als dass sie letztendlich in dieser Saison gezeigt haben. Das muss man ganz klar so sagen. Und wirklich ohne große, natürlich steckt der Club da Geld rein. Also selbst in der Regionalliga hatte Nürnberg schon mehr Geld der höhere Etat als alle anderen teilweise, als sie auch aufgestiegen sind und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, das finde ich mega beachtenswert, was die Nürnbergerinnen und auch ihr Trainer da geleistet haben.
Ja, ich finde es auch einfach emotional beim Club so eine Sache. Ich finde, die bringen so eine Energie in die erste Liga, die da total wertvoll ist. Also was die an Team Spirit mitbringen, auch was die Fans angeht und so weiter, das ist was total besonders ist und was der Liga extrem gut tut. Deshalb ist es allein aus dem Aspekt auch schon mal noch schade, dass sie einfach absteigen werden wahrscheinlich. Das hätte ich mir einfach gewünscht, dass das der Liga erhalten bleibt, aber es heißt ja nicht, dass es in der zweiten Liga dann irgendwie weniger wert ist oder sowas.
Nee. Ist auch gut, dass ihr die Einschränkung nochmal macht, weil falls es so rübergekommen ist mit meiner Formulierung, ist es folgerichtig, dass sie absteigen. Ich unterschreibe alles, was ihr sagt. Ich sehe das auch so. Ich finde nur, dass man in diesem Spiel den Unterschied gesehen hat zwischen einem Team wie Leipzig und einem Team wie Nürnberg, dass eben bei Leipzig viele Dinge da waren, die du dann eben brauchst, um eben so einen Lauf zu starten, wie man ihn jetzt hatte. Und Leipzig hatte eben Mimi Larsson als Wintertransfer. Der Club hatte auch einen sehr guten Wintertransfer, nämlich Afawi, und die hat sich verletzt. Und die fehlt halt einfach. Und das kannst du niemandem zum Vorwurf machen. Das ist Verletzungen passieren und dass so eine Spielerin, wenn sie vorher positiv ausfällt, danach auch nicht dieser Ausfall kompensiert werden kann, auch das ist folgerichtig. Jetzt wird es sehr wahrscheinlich für den Club in Liga 2 runtergehen. Da wird es schwieriger, sie aus der Ferne zu verfolgen. Annika hat mal wieder einen hervorragenden Artikel geschrieben auf bolztribüne.de, werde ich euch verlinken in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Übertragungen aus der zweiten Bundesliga, es ist unglaublich. Ich habe auch versucht, neulich mal reinzugucken. Es ist komplett für die Tonne, ehrlich gesagt. Also analysieren kannst du da gar nichts, du erkennst die Spielerinnen nicht. Also das ist noch auf keinem Stand, wie er einer zweiten Liga würdig ist, die ja jetzt hoffentlich immer kompetitiver werden wird durch die Vereine, die da aus den unteren Ligen noch nachrücken. Aber gut, wir werden es im Auge behalten. Es gibt jetzt noch zwei Spiele für den Club, eben in München beim FC Bayern und dann noch ein Heimspiel gegen den MSV Duisburg, der ja auch schon abgestiegen ist. Das werden doch die letzten beiden Partien in der ersten Liga für den Club werden. Und RB Leipzig, die eben wie gesagt 11 Punkte Vorsprung haben und damit fix durch sind, die dürfen jetzt dann noch zu Hause gegen Hoffenheim und dann beim SC Freiburg antreten. Und damit kommen wir zu dem Spiel, in dem sich die Titelfrage endgültig geklärt hat. Und dieses Spiel fand in Leverkusen statt. Vor 2817 ZuschauerInnen, also böse gesagt, rund 2000 Bayern-Fans waren da, weil der Zuschauerschnitt liegt ja sonst so bei 800. Zumindest klang es auch so. Und die haben Sven am Ende auch gesehen, dass Bayern dieses Spiel gewinnt. In der 17. Minute passt Schüller auf Damjanovic. Die ist erst schneller als Leves und setzt sich dann gegen Thürani durch. legt per Grätsche quer auf Stanway und die erzielt das 1:0. Kurz darauf scheitert Dahlmann an Repol. In der 27. Minute dann allerdings kommt Repol bei einer Ecke aus dem Tor, kann den Ball aber nicht klären und so kommt Dahlmann am zweiten Pfosten dann doch noch an den Ball und trifft wunderbar ins Eck zum 2:0. Und wer jetzt gedacht hat, na, jetzt geht das so seinen Gang, der wurde enttäuscht, denn so wirklich ging dann nicht mehr so wirklich viel bis in die 63. Minute hinein. Da schlägt Lewis ohne Druck eine Flanke an den zweiten Pfosten. Kaczewska verpasst, der Ball kommt aber wieder nach innen und Kaczewska köpft aufs Tor. Eriksson klärt vor der Linie. Die Assistentin sieht ihn aber im Tor. Und das ist sehr wahrscheinlich eine Fehlentscheidung. Maler Groß sieht bei dieser Szene nicht so gut aus. Auf jeden Fall verkürzt Leverkusen durch diesen Treffer auf 1:2, der eben, wie gesagt, vielleicht gar keiner war. Wie so oft in der Bundesliga der Frauen haben wir zu wenig Kameraeinstellungen. Eine gab es, da sah es dann doch eher nach einer Fehlentscheidung aus. Aber es wurde nicht mehr relevant, denn am Ende gibt es zwar noch einen Schuss von Skinnes Hansen knapp am Tor vorbei, das hätte das 2:2 sein können, aber es bleibt dabei 2:1 für den FC Bayern. Der FC Bayern ist damit Meister und darf feiern zusammen mit seinen Fans. Aber Sven, man muss sagen, also mit nur drei Schüssen in der zweiten Hälfte hat Bayern jetzt wirklich, also es gibt bei den in der Grundschule der Zwillinge gibt es die Krönchenaufgaben. Du machst alle Aufgaben und dann gibt es noch eine besonders schwere und wenn du die gemacht hast, kriegst du einen Stempel, wo drauf steht, Mensch, toll gemacht. Hast du ja wirklich schön gemacht. Also die Krönchenaufgabe, die haben sich die Bayern gespart in dem Spiel.
Absolut. Wenngleich ich trotzdem sagen muss, dass Bayern, glaube ich, die ganze Zeit die Kontrolle über das Spiel hatte, selbst nach dem Anschlusstreffer von Leverkusen und da waren ja noch knapp 30 Minuten zu spielen, hatte ich nie das Gefühl, dass da noch was passieren könnte. Also selbst wenn es ein 2:2 gewesen wäre, wäre es für Bayern auch noch wahrscheinlich okay gewesen. Vielleicht war es ein bisschen so, dass Bayern natürlich ebenso wie Wolfsburg das Spiel am Donnerstag im Kopf hatten, dass es einfach darum ging, okay, wir wollen das Ding gewinnen, wir wollen heute die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Ich glaube, das war Strauß schon wichtig. Hat man, glaube ich, auch in den Interviews hinterher gemerkt. Aber gleichzeitig zu schauen, dass man sich A nicht verletzt, dass man B nicht so viele Körner raushaut. Und da muss man dann auch sagen, mit Hinsicht auf das andere Spiel von Wolfsburg gegen Köln, die Leverkusenerinnen haben es natürlich den Bayern auch, finde ich, schwieriger gemacht, als der FC zum Beispiel es den Wolfsburgerinnen gemacht hat. Wahrscheinlich deswegen stehen beide auch tabellarisch ein bisschen, die einen weiter oben, die anderen ein bisschen weiter unten. Also die Qualität von Leverkusen im Spiel hat man schon gesehen, was sie können. Und deswegen denke ich, dass sie es Bayern relativ schwer gemacht haben. Sie haben es ihnen auch einfach gemacht, aber sie haben es ihnen schon auch teilweise schwer gemacht, weil sie haben die Räume eng gemacht. Die Bayern mussten sich halt manchmal ein bisschen durchkombinieren. An manchen Stellen haben sie es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Du hast Maler Groß angesprochen. Ich bin der Meinung, den hätte sie halt nicht einfach mit der Hand abklatschen sollen, sondern hätte sie einfach rausboxen müssen in dem Moment, wo er auf sie zukommt. Aber vielleicht war das so aus der Reflexsituation heraus, dass wenn der Ball auf sie zukommt, sie den abklatschen möchte, aber stattdessen halt einfach die Faust nimmt, boxt ihn raus und da passiert nichts weiter. Ansonsten viele Chancen hatte auch Leverkusen nicht. Selbst wenn jetzt sagst, dass die Bayern nicht so viele Chancen hatten, auch Leverkusen hatte da nicht wirklich viel zu bieten.
4 Schüsse hatte Leverkusen, 8 hatten die Bayern. Also es war Minimalismus.
Ja, genau. Und dann gab es ja auch noch ein Handspiel von Sens, das in meinen Augen hätte ein Elfmeter sein dürfen. Der es aber nicht wurde. Und was haben wir denn noch aufgeschrieben? Ja, was mir bei Bayern wieder extrem aufgefallen ist, das Positionsspiel, wobei man sich da halt fragen kann, also du hast halt die taktische Formation am Anfang, wer spielt wo und wo die Spielerinnen alle von Bayern auftauchen auf dem Platz. Das hat Strauß, glaube ich, in dieser Saison so krass perfektioniert. Also du kannst halt einfach nicht mehr sagen, ja gut, naja, du Damjanovic spielt halt da vorne und die Eriksen spielt da hinten und keine Ahnung, Naschenweng spielt auf Außen und Stanway spielt im Mittelfeld. Die rochieren so viel, also ich habe es gar nicht erst angefangen aufzuschreiben, wo die alle gespielt haben, weil das so krass war. Und ich glaube, dass wenn das Strauß noch ein bisschen mehr perfektionieren kann, dass es das dem Gegner extrem schwierig macht. Weil wenn du in der Vorbesprechung halt hergehst und sagst, ja, okay, da ist die Spielerin XY und die spielt genau auf der Position, die bewegt sich immer genau in dem Raum, die macht genau das. Jo, aber dann kommt Bayern und links, rechts, vorne, gerade, hinten, was auch Wolfsburg in tatsächlichen Ansätzen inzwischen sehr oft macht und auch gegen Köln gezeigt hat, muss man dazu sagen. Ja. Vielleicht hat da der eine von dem anderen ein bisschen gelernt, ich weiß es nicht. Aber das Positionsspiel habe ich letztes Mal schon angesprochen, als ich im Rasenfunk war. Das hat mir diesmal wieder extrem gut gefallen. Die Abstimmung, die auch bei den Bayern-Spielern untereinander ist, auf trotz dieser ganzen Positionswechsel, das kommt noch dazu. Also die Abstimmung, wenn die Positionen klar sind, okay. Aber wenn sich Spielerin A nach dahin bewegt und Spielerin B dann dahin, du aber trotzdem genau mehr oder weniger weiß, ah, das ist die und die macht jetzt den Move, also spiele ich jetzt vielleicht dahin und das funktioniert trotzdem. Und das finde ich, kann man Strauß vermutlich nicht hoch genug anrechnen, was er da gemacht hat. Ich fand das Spiel super von Bayern, musste mit Grausen an die Zeit unter Scheuer denken, wo das Ganze doch sehr eindimensional gewesen ist, die Spielanlage der Bayern, und das sind, es sind nicht viele Jahre, aber gefühlt sind es spielerisch Galaxien dazwischen, inzwischen, muss man sagen.
Also da würde ich dir schon recht geben, ich meine, es ist ja jetzt auch Quatsch, gegen die Klasse von Bayern zu argumentieren, dafür spricht ja die Bilanz, man ist ja immer noch ungeschlagen unter anderem. Ich finde aber auch, dass Leverkusen das eigentlich gut gemacht hat in der Partie. Jo. Und die hatten ja auch mit Ausfall von Szebel zum Beispiel, die ist mit Mandelentzündung ausgefallen, zu kämpfen, haben deswegen auf dem Papier nur mit einer Sechs gespielt und das eigentlich ganz gut durchgezogen. Also ich habe es vor der Partie gesehen, so 4-1-4-1, und dachte mir so, naja, also das wird ein bisschen schwierig, weil im Achterraum und im Zehnerraum schieben die Bayern ja auch gerne mal drei Spielerinnen rein. Da bin ich gespannt, wie das mit einer Sechs funktioniert. Aber Leverkusen hat das gut hinbekommen. Ich fand, sie waren gut in den Zweikämpfen. Was gefehlt hat, war Offensive. Also ja, ich habe die zwei Chancen letztlich genannt, die es gab. Das eine war wahrscheinlich gar kein Tor und der andere Schuss ging vorbei. Das hat gefehlt. Auch Williams dort hier zum Beispiel kaum eine Rolle gespielt. Der ganze rechte Flügel, der sonst eigentlich oft so stark ist, keine richtige Rolle gespielt. Aber defensiv, fand ich, hat das gut geklappt und war sehr gut verteidigt. Julia Gwin hat einen sehr guten Tag, auch gute Standards geschossen. Aber dass das nicht mehr sich in Toren noch ausgedrückt hat, lag auch an Janu Levels, fand ich, die gut gegen sie verteidigt hat, die viele Dinge dann doch irgendwie noch klären konnte. Dann gab es wieder eine Ecke und die wurde zu nichts. Also insgesamt auch von Leverkusen fand ich eine gute Partie. Und für Leverkusen ging es ja um gar nichts mehr. Und dann muss man vielleicht noch ein Wort zu Pernille Harder verlieren. Warum? Die hat doch gar nicht gespielt, sagt ihr da draußen. Ja, ist richtig. Aber die hat jetzt zum 9. Mal in Folge den Meistertitel gewonnen mit dem Team, bei dem sie spielt. 4 verschiedene Teams waren es, mit denen sie das geschafft hat. Also mit Linköping ist es losgegangen, dann Wolfsburg, Chelsea und jetzt der FC Bayern. Das ist schon, ja, beeindruckend und vielleicht auch kein Zufall. Ich meine, in dem Spiel konnte sie jetzt nicht eingreifen, aber in der letzten Woche habe ich ja schon viel über sie geredet, welche Rolle sie für Bayern spielt. Oder war es vor 2 Wochen? Na, am letzten Spieltag war es. Es verschwimmt für mich alles. Diese ständigen Unterbrechungen in der Bundesliga der Frauen, sie machen einen fertig. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber Sven, da sieht man halt auch, und es ist jetzt eine Binse, weil wir alle wussten, was Pernille Harder kann. Wir wussten auch, was Magdalena Eriksson kann, die ja beide im Paket zum FC Bayern gekommen sind. Aber jetzt auch rückblickend muss man sagen, die sind auch Teil dieser Meistersaison. Auch deshalb konnte keiner bisher dem FC Bayern das Wasser reichen in der Liga.
Und ich finde sogar Eriksson mehr als Harder. Da wären wir dann wahrscheinlich am Ende deiner Sendung vielleicht drauf gekommen. Aber ich muss da tatsächlich auch Abbitte leisten, was Eriksson betrifft, weil ich war sehr, sehr skeptisch am Anfang. Ich wirklich dachte, sie möglicherweise halt nur als Anhängsel von Harder mit nach München kommt. Dass sie dann allerdings tatsächlich, und Harder und Eriksson sind halt beide nicht mehr die Jüngsten, ich glaube beide 31, dass aber Eriksson am Ende noch so einen Impact hat, finde ich extrem bemerkenswert. Freut mich total, sie da auf dem Platz, auch auf dem Platz zu sehen. Und was halt Bayern auch geschafft hat mit ihr, ist quasi neben Vigostad, ja, nochmal eine Spielerin, Defensivspielerin zu finden, die bei Standards in der Offensive gefährlich ist. Also, wenn du halt, ich glaube, letztes Jahr war das, wo Vigostad ja relativ viele Tore auch per Kopf nach Standards erzielt hat, hast du halt dieses Jahr noch Eriksen. Also wenn du sagst, okay, du musst jetzt bei einer Ecke in der Box Vigostad verteidigen, ja scheiße, da ist auch noch Eriksen. So. Und das macht die Bayern noch mal einen Ticken unausrechenbarer vorne. Plus, dass du natürlich ja zwei Hammer-Innenverteidigerinnen da hinten drin hast, mit extrem viel Erfahrung. Und ich finde auch, dass man diese Erfahrung und diese Ruhe von Eriksen extrem sieht von hinten raus. Ich meine, gut, Glöttis ist sowieso isländisch kalt, aber Eriksen dann schwedisch kühl. Also unheimlich bemerkenswert. Ich hatte das tatsächlich von Eriksen so nicht erwartet. Und es freut mich natürlich umso mehr, dass sie so einen riesen Impact noch hatte in dieser Saison. Auch sie war ja verletzt, muss man ja sagen, mit ihrem Mittelfußbruch, den sie sich in der Champions League zugezogen hatte. Und von daher würde ich es fast noch ein bisschen höher hängen als Harder, aber beide zusammen im Komplettpaket. Ja. Mhm. Mega cool.
Ich meine, diese Bilanz von Pernille Harder ist absolut irre. Und so konnte eben Bayern die Meisterschaft feiern. Es war ein bisschen underwhelming, fand ich, die ganze Art und Weise, wie das präsentiert wurde. Die Kulisse war gut und so weiter. Und ich verstehe schon, dass da die Schale jetzt noch nicht übergeben wird und so. Aber insgesamt muss ich sagen, hat es mich ein bisschen irritiert, dass da auch das Rahmenprogramm, also ich habe es bei Magenta Sport gesehen und dann war es wieder die klassischen Fragestellenden, wir haben das ja hier schon im Rasenfunk öfter thematisiert, hat mich ein bisschen gewundert, ehrlicherweise, weil man ja erwarten hätte können, das ist ein Spiel, auf dem viel Aufmerksamkeit liegt, aber gut. Schauen wir das DFB-Pokalfinale am Donnerstag an, da wird es dann sicherlich anders aussehen, hoffentlich spielen sie nicht wieder Schlager, nachdem wer auch immer dann den Pokal bekommen hat. Das war ja kaum zu ertragen im letzten Jahr, aber gut. Lieber DFB-DJ, bitte do better in diesem Jahr. Für Bayern geht es jetzt dann eben ins Pokalfinale am Donnerstag gegen Wolfsburg und dann spielt man zu Hause gegen den Club und Leverkusen, das ja auch wunderbar im Tabellenmittelfeld liegt, 28 Punkte hat man, spielt jetzt noch in Duisburg und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Und damit kommen wir zum Highlightspiel dieses Wochenendes, denn es gab das direkte Duell zwischen der TSG aus Hoffenheim und Eintracht Frankfurt. Und wer hätte erwartet, dass dieses Duell dann doch relativ deutlich für eine Seite ausgeht? Hier der Spielfilm. Zu Anfang der Partie haben beide Chancen. Corley, Freigang, Henschow und Kasaja, alle ganz gute Möglichkeiten. Keine von ihnen trifft, aber dann kommt zum ersten Mal Anjomi. Über den rechten Flügel kommt die Eintracht nach vorne. Prasnica flankt zu Freigang, die den Ball auf Wolter ablegt. Quatsch, Wolter hat jetzt 1-0 geschossen. Es tut mir leid, es waren zu viele Spiele an diesem Wochenende. Und Wolter, die bekommt den Ball, weil Freigang den Ball wunderbar noch durch ihre ablegt auf sie und dann den Schuss durch ihre Beine lässt. Tufikovic ist ohne Chance, das ist das 1-0. Melissa Kössler schießt danach knapp am Tor vorbei und dann in der 35. Minute ist es aber soweit. Die Eintracht kontert im 3-gegen-3, Freigang legt auf Anjomi, die sich den Ball zurechtlegt und super platziert mithilfe des rechten Innenpfostens das 2-0 erzielt. Kasalja macht keine Seite eindeutig zu und lässt somit auch Tufikovic eigentlich kaum eine Chance. Also man sieht da eigentlich eher so, die Innenverteidigerin macht meistens den ersten Pfosten zu, dann kann nämlich die Torhüterin ein bisschen seitlich bleiben, sieht den Ball und kann den Rest des Tors abdecken. Ist in dem Fall nicht passiert. Keine gute Kommunikation, aber auch ein sehr guter Schuss von Anjomi. Und in der 47. Minute dann, also quasi unmittelbar zu Beginn der zweiten Hälfte, bekommt Anjomi im Zwischenraum zwischen den Ketten den Ball, kann aufdrehen, andribbeln und trifft mit einem wunderbaren Distanzschuss zum 3-0. Und dieses Spiel ist mehr oder weniger entschieden. Es hätte sogar noch deutlicher werden können, denn Anjomi steht später nochmal alleine vor Tufikovic, verpasst das Tor, aber Jansen schießt knapp drüber. In der 93. Minute darf Leimenstolper per Kopf nach Freistoß immerhin noch das 1-3 erzielen. Aber Ria, du warst ja auch vor Ort. Es war nicht nur ein beeindruckender Support aus Frankfurt mit angereist zu diesem entscheidenden Spiel um die Qualifikation in die Champions League. Es war auch eine beeindruckende Leistung, glaube ich, von Eintracht Frankfurt, die schon überraschend überlegen waren, oder?
Absolut. Also ich bin richtig nervös ins Spiel gegangen. Ich freue mich natürlich, wenn die Eintracht Champions League spielen kann. Das waren total tolle Erlebnisse, diese Champions League Spiele. ja, in dieser Saison. Genau, ja, aber es, also Hoffenheim ist halt, also die haben gegen Wolfsburg gewonnen vor kurzem. Die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es im Hinspiel ausging. Weiß das jemand von euch gerade?
Na, das war auch ein 3:1 für Eintracht.
Ah, okay.
Also man hat jetzt zweimal 3:1 gewonnen.
Okay, sehr gut. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Es ist bei mir verschwimmen auch mittlerweile alle Spiele. aber ja, es war, also ich hätte es wirklich nicht gedacht. Es war halt total toll, irgendwie dieses Tor von Pierre Wolter, ihr erstes Saisontor direkt vor der Frankfurter Wand sozusagen. Es war ja so voll. Ja, und dann Anjomi eben schiebt da noch mal eins hinterher direkt vor uns. Und ja, also alle bei uns im Blog haben halt schon nach dem 1-0 angefangen zu singen, ja, Europacup, was auch immer. Und ich habe mich wirklich noch nicht getraut, weil nach dem 1-0 fand ich, ja, man sagt ja immer, wer 1-0 führt, verliert. ja, und es hätte in dem Spiel halt wirklich auch sein können. Ich meine, man spielt gegen Hoffenheim, die auch so gute Spiele diese Saison gemacht haben, aber halt einfach nicht immer so stabil. Mhm. Bei Frankfurt aber ja genauso. Also man hat jetzt in der letzten Zeit einfach viele Spiele verloren, gegen Leipzig sogar, was man vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, gegen Bayer Leverkusen. Ja, das heißt, es waren beides jetzt irgendwie, also beide waren in so einer Situation, dass sie wirklich viel Überraschendes auch gewonnen haben oder sehr gut gespielt haben, aber dann auch viel Überraschendes verloren haben. Deshalb, ja, dass es so deutlich wird, war dann doch sehr überraschend.
Woran glaubst du denn, dass das lag? Oder beziehungsweise Sven, du hast es ja auch gesehen, du darfst auch gerne mit dazu stoßen in die Diskussion. Also direkt nach dem 0:1, da gab es eine Reaktion von Hoffenheim. Es gab so ein paar kleinere Chancen von Hickelsberger, Füller, von Kössler, das habe ich ja angesprochen. Aber vor allem in der zweiten Hälfte dann mit dem 3:0, was natürlich wie eine Vorentscheidung wirkte, aber der Theorie nach hat man noch eine komplette Hälfte. Man kann da ja nochmal rankommen. Aber im Grunde, es gab diesen einen Aluminiumtreffer von Jill Jansens und das war's. Und dann eben noch dieses Tor in der 93. Minute. Sven, warum hat's denn die TSG nicht geschafft, irgendwann nochmal eine Druckphase aufzubauen gegen Eintracht Frankfurt?
Weil ich glaube, dass das an den Eintracht Frankfurterinnen lag. Nico Arnautis hat vor dem Spiel, glaube ich, gesagt, dass sie das Spiel wie ein Finale angehen müssen. Und ich finde, das hat man in dem Spiel krass gesehen. Die Frankfurterinnen haben den Hoffenheimerinnen im Endeffekt keine Luft zum Atmen gelassen, sagt man wahrscheinlich. Sie standen denn immer auf den Füßen, sie waren aggressiv in den Zweikämpfen, waren immer präsent, haben nie nachgelassen. Und ich glaube, das war tatsächlich der Schlüssel zum Spiel, oder ein Schlüssel zum Spiel. Du hattest, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, letzte Woche oder vor zwei Wochen im Rasenfunk, also es gibt ja die berüchtigte Offensive der Hoffenheimerinnen und die manchmal vielleicht nicht ganz so berüchtigte Defensive der Hoffenheimerinnen. Und ich glaube, genau da hat man heute auch beide Seiten gesehen, beziehungsweise eben nicht gesehen, je nachdem. Also von der Offensive von Hoffenheim war tatsächlich wenig zu sehen. Ich bin erst in der 26. Minute eingestiegen, weil ich natürlich vorher noch ein paar Feierlichkeiten in Leverkusen mitnehmen musste. Da stand schon 1-0 und ich war total überrascht, so, wow, was, schon 1-0, okay, krass. Und dann habe ich eigentlich die restlichen 60 Minuten eigentlich fast nur Frankfurt spielen sehen. Und auch genau so, wie ich das gerade gesagt habe. Und die Frankfurter waren immer enger an den Gegenspielerinnen dran als irgendwie die Hoffenheimerin, und ich fand, dass Hoffenheim auch in der Defensive Probleme hatte mit den beiden Innenverteidigerinnen, jetzt muss ich kurz schauen, Dorn und Casala. Mhm. Bei dem 2:0 von Anjomi ist mir aufgefallen, dass Dorn zum Beispiel nach dem Pass sagt sie, dass Casala ein bisschen rausgehen soll, wo Anjomi eigentlich steht, macht sie aber nicht, also die beiden stehen sich quasi fast direkt, ja, nebeneinander, und Anjomi steht halt so weit weg und hat so viel Platz, Aber Casala macht den Schritt nicht raus. Und beim, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, das gleiche eigentlich auch, war beim 2-0 und beim 3-0 von der Nomi fand ich, dass ebenfalls Casala da zu viel Platz gelassen hat und Anjomi nicht früh genug angegriffen hat.
Ja, vor allem da gab es tatsächlich in der Szene niemanden, den Kasaya hätte decken können hinter sich. Aber ich glaube, da hat sich schon quasi so ein Zweifel aufgetürmt und dann ist es auch, glaube ich, schwieriger, so eine Entscheidung zu treffen. Was ich noch total auffällig fand, war, wie sehr Frankfurt das Zentrum dominiert hat. Ja. Was ja auf dem Papier eigentlich gar nicht passieren sollte, wenn du gegen 4-2-3-1 spielst. Gut, ich meine, Hoffenheim hat es jetzt 4-4-2 gespielt, also numerisch hast du in der Regel keine Überzahl. Aber de facto war es dann eben doch so, weil eben Reuteler, Freigang, Gräve ist immer wieder nachgerückt, dann die jeweilige Flügelspielerin, Henschow oder Wolter, die waren so präsent, dass da Eintracht Frankfurt immer wieder auch Bälle zurückgewonnen hat. Und deswegen glaube ich, hatte auch dann Hoffenheim das, was ihr ja auch beschrieben habt, dieser Druck, diese fehlende Luft zum Atmen, das kam, glaube ich, auch daher, dass eben Eintracht Frankfurt sehr gut im Gegenpressing war, sehr gut darin war, nach Fehlpässen nachzusetzen. Zweikampfstärke habt ihr ja auch schon angesprochen. Und das hätte ich so nicht erwartet. Und deswegen war es dann auch so eindeutig. Und deswegen hat sich dann, also ab dem 3-0 wirst ja du wahrscheinlich, Ria, dann auch gedacht haben. Ich weiß nicht, ob du dann schon mitgesungen hast, Europa Cup in diesem Jahr. Aber also ich fand, ich hätte mir vorstellen können, wenn Hoffenheim so wie die Eintracht aus der Kabine kommt und quasi ein frühes 1-2 schießt, hätte ich mir vorstellen können, okay, das kann ja noch so ein berühmtes 3-3 werden, so wie wir es im letzten Jahr gesehen haben. Aber mit dem 3-0 und mit der Art und Weise, wie Anjomi das gemacht hat, da schien mir der Stecker gezogen zu sein. Und das ist natürlich dann schon relativ früh in der zweiten Hälfte. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast im Stadion.
Ja, total. Also das war, so aus der Kabine zu kommen, natürlich Wahnsinn in so einem Spiel. Ja, war total wichtig. Aber ja, ich habe jetzt gerade nebenher nochmal auf die Spieldaten geschaut und mich erinnert, wir haben während dem Spiel auch schon auf die Statistiken geschaut und gesehen, dass Hoffenheim in 40 Minuten, glaube ich, nur 40 Pässe gespielt hat. Ja. Und das ist halt, also, spricht Bände. Und ja, also, sie haben einfach wirklich nicht gut gespielt. Aber ich weiß auch, also wie ihr sagt, ich weiß wirklich nicht, wie viel da auch dann an Frankfurt lag, dass sie einfach, also wie ihr sagt, die haben, es gab einige, also einige Pässe, die irgendwie nicht perfekt waren und oder Ballannahmen, die dann nicht perfekt waren, wo man den Ball verloren hat. Aber man hat es sofort wieder zurückbekommen und ja, ich fällt mir da manchmal schwer, das richtig einzuschätzen, weil ich dann natürlich auch nicht komplett neutral dann schauen kann. Mhm. Aber ja, genau. Es ja war spielerisch wirklich das, was man halt auch dann in der Champions League einfach sehen will.
Ja, und das war noch ein Gedanke, den ich hatte, also weil du hast ja schon dieses, man will es angehen wie ein Finale, Sven, du hast das angesprochen, vielleicht hat man auch in diesem Spiel die Champions-League-Erfahrung von Eintracht Frankfurt gemerkt, weil sie hatten eben diese Playoffs, also im letzten Jahr schon Ajax, wir erinnern uns, dann jetzt dieses Jahr Juventus, Elfmeterschießen und so weiter und so fort, muss jetzt nicht die ganze Saison nacherzählen, aber da hatte man ja schon das Gefühl, dass Eintracht Frankfurt da auch gewachsen ist, eigentlich mit jedem Spiel einen sehr schnellen Lerneffekt hatte. So ähnlich wie wir es vorhin bei Leipzig und Nürnberg in Bezug auf die erste Liga erklärt haben, finde ich, konnte man schon zumindest in einem gewissen Rahmen das auch bei Eintracht Frankfurt in der Champions League sehen. Und ich glaube, Ria, du hast gesagt, sie haben das gespielt wie ein Champions League-Spiel. Das war auch mein Eindruck. Und da dachte ich, vielleicht ist das auch ein Lerneffekt dieser Saison. Plus, und das muss man halt auch einfach nochmal betonen, vor allem, weil wir irgendwann vor 2 Monaten, glaube ich, das im Rasenfunk auch gesagt haben, Mensch, Nicole Anjomi, du musst mal wirklich ihre Chancen ein bisschen besser verwerten. Es gab ja auch die Spiele, also unter anderem das Spiel gegen Leipzig war das ja, glaube ich, wo Anjomi einige Chancen vergeben hat. Aber ich will jetzt nicht Salz in Wunden streuen, die eigentlich verheilt sind. Nee, Leverkusen war das Spiel, Entschuldigung. Weil 11 Tore, was ist denn bitte mit der los? Und die Art und Weise vor allem, wie sie die gemacht hat. Also das war einfach spielerisch sehr, sehr stark und im Abschluss absolut kaltschnäuzig. Und da kann man wirklich nur hoffen, also Freigang an Anjomi, ich möchte, dass die eine Rolle in der Nationalelf bekommen. Ich weiß nicht, ob Sven sich deswegen auch schon meldet, ob er ein ähnliches Plädoyer halten will.
Nee, tatsächlich nicht. Also grundsätzlich bin ich immer pro Anyomi. Also da jedes Plädoyer für Anyomi. Finde ich eine bockstarke Spielerin, bockstarke Persönlichkeit. Kann man sich auch gerne nochmal das SGS-Heldinnen Dingens da auf The Zone anschauen, wo sie auch nochmal zu Wort kommt. Ich wollte aber eigentlich gar nichts zu Anyomi sagen, sondern eigentlich eine Frage an Ria schicken. Wie siehst du Shakira Martinez? Weil die wurde ja wieder eingewechselt und immer wenn ich eigentlich Frankfurt sehe, wird sie nur eingewechselt. Und ich habe mich dann gefragt, wie lange will sie eigentlich in Frankfurt noch bleiben, um eine Einwechselspielerin zu sein? Wie würdest du das denn sehen? Würdest du jetzt sagen, eigentlich schade und sie könnte gerne woanders hingehen, einfach nur damit sie mehr spielt? Weil ich finde, das Potenzial hat sie schon, aber sie kommt viel zu wenig zum Zug. Natürlich aufgrund der Spielerin, die sie vor sich hat.
Oh, schwierige Frage. Weil also Frankfurt ist natürlich einfach ein super professioneller Standort, in dem man, an dem man, egal wie viel Spielzeit man bekommt, einfach extrem professionelle Strukturen bekommt. Aber ich sehe es ähnlich. Martinez hätte, also ja, es ist immer ein bisschen schade, weil sie, wenn sie neu reinkommt, dann auch immer kurz braucht, bis sie wirklich drin ist. Und ich würde sie gerne einfach mal von Beginn an spielen sehen. Ich glaube, das hat sie auch schon. Aber ja, das ich würde es auch gerne einfach mal noch sehen, aber es ist halt, wenn man da vorne so gut besetzt ist mit Freigang
Anyomi
und Praschnika, dann ja, ist schwierig, sich da durchzusetzen.
Plus, du hast natürlich noch einen Trainer, der jetzt auch nicht gerade Rotation auf den Unterarm tätowiert hat, weil er sich geil
findet. Und frühe Wechsel.
Das kommt da vielleicht noch mit dazu. Aber ich glaube, ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr dieses Spiel nicht gesehen habt, habt ihr was verpasst. Es war wirklich eine gute Leistung von Eintracht Frankfurt und Hoffenheim hat definitiv jetzt was in seinem Hausaufgabenheft stehen für nächste Saison. Das kann man, glaube ich, so deutlich schon sagen. 4 Punkte Vorsprung hat jetzt die Eintracht, 6 sind noch zu vergeben. Das heißt, da müsste jetzt schon einiges passieren, dass das nicht mehr klappt mit der Champions League Qualifikation. Hoffenheim wird jetzt dann noch bei Leipzig und dann zu Hause gegen Bayern spielen. Und die Eintracht empfängt jetzt zu Hause Freiburg und könnte mit einem Sieg dort alles schon nied- und nagelfest machen. Danach spielt man noch in Köln. Also das sieht doch sehr, sehr gut aus. Und beim Stichwort Köln sind wir auch bei der nächsten Partie, die wir noch betrachten wollen. Wir wollen sprechen über die Partie zwischen Wolfsburg und dem ersten FC Köln. Die fand schon am Freitagabend statt. Und Sven, du hast vorhin so geschwärmt von der Fluidität, von dem Wechselspiel, vom Positionsspiel des FC Bayern. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt dann gleich zu diesem Spiel sagst. Ich hole kurz die Hörerinnen und Hörer auch noch ins Boot. Also vor etwas mehr als 3500 ZuschauerInnen wurde gespielt in Wolfsburg. Und schon in der 7. Minute ging es gut los für den VfL. Popp läuft bei einer Ecke von Rabanow auf den ersten Pfosten. Jansen wird frei geblockt vom Brand und geht an den zweiten Pfosten. Ja, Barno hatte genau das auch mit einer Kreuz-Symbolik angezeigt. Jansen kommt zum Kopfball und erzielt das 1:0. Hechler wollte auf der Linie noch klären, schafft das aber nicht. 7. Minute, also 1:0. In der 12. Minute schaltet Alexandra Popp schneller als fast alle anderen im Stadion. Nur Eva Pajor war genauso schnell wie sie. Sie schlägt nämlich nach einem Freistoß, pfiff tief in der eigenen Hälfte einen tollen Pass auf Pajor. Die bleibt eigentlich an Jasmin Pahl hängen, aber weil die den Ball nicht festmachen kann, trifft Pajor im zweiten Versuch dann doch zum 2:0. Und in der 22. Minute, nur 10 Minuten später, bietet sich Brandt tief im Halbraum an, geht ins Dribbling, steckt auf Oberdorf, die nach vorne geht, aber von Pajor den Ball abgenommen bekommt. Pajor passt auf den Flügel zu Wilms und deren Flanke langt dann wieder bei Pajor, die ist einfach durchgelaufen und erzielt das 3:0. Also 3:0 nach 22 Minuten, war aber noch nicht fertig, was der VfL in dieser ersten Hälfte sich vorgenommen hatte. In der 36. Minute wird Oberdorf auf der rechten Seite freigespielt, passt auf Hendrich, die zu Popp passt und deren Schuss landet dann zum 4:0 im Tor. Wieder spielt sich Wolfsburg sehr gut durch. Man muss allerdings auch sagen, bei all den beschriebenen Treffern hatte Wolfsburg relativ viel Platz. Zur zweiten Hälfte durfte dann Schmitz ins Tor für Frohms. Auch Köln hat zweimal gewechselt, aber Wolfsburg hatte weiter die Chancen. Allerdings fällt dann in der 54. Minute das 1:4. Charchi führt einen Einwurf auf links schnell aus, auf Beans. Die passt dann auf Jankowska. Wamsa kommt etwas glücklich an den Ball und legt auf Gerhard, die dann das 1:4 erzielt. Padilla Bidas hat sogar noch die Möglichkeit aufs 2:4 und dann hat man den Eindruck, Wolfsburg schont langsam die Kräfte fürs Pokalfinale. In der 80. Minute allerdings langt es dann doch noch zum 5:1. Jansen spielt auf Kalmer, die den Ball toll festmacht und mit dem Rücken zum Tor auf Oberdorf legt. Die steckt auf Endemann, die an Pahl vorbeigeht und ins leere Tor zum 5:1 trifft. Auch Vivien Endemann spielt eine ganz fantastische Saison, hat jetzt auch schon 8 Treffer auf ihrem Konto. Und das war es jetzt dann, aber dann war der erste FC Köln erlöst. 5:1, also der Endstand. Sven, das der FC hier unterlegen ist, wollen wir jetzt auch nicht dem FC zum Vorwurf machen. Ist auch schon anderen passiert gegen Wolfsburg. Aber wie gut war denn bitte Wolfsburg mit all diesen Rotationen in der Offensive, mit der Kaltschnäuzigkeit? Ich meine, im Grunde 4 Treffer nach 4 Chancen, also auch eine brutale Effizienz, war schon ein sehr gutes Spiel, oder?
Ja, war definitiv ein gutes Spiel von Wolfsburg und ja, brutale Effizienz, da sind wir wieder bei dem Spiel vom letzten Jahr im Pokal gegen die Bayern, als sie 6:0 gewonnen haben. Das war auch eine brutale Effizienz und auch die Bayern haben eine brutale Effizienz in Wolfsburg gezeigt vor ein paar Wochen bei dem 4:0. Deswegen glaube ich, dass darauf sehr viel ankommen wird am Donnerstag. Beide sind in der Lage, ihre Chancen eiskalt zu nutzen. Was ich jetzt dann auch noch bei Wolfsburg dann interessant fand, auch in Hinsicht der Hinsicht, dass du ja vorhin noch erwähntest, dass man sich so ein bisschen auf die Bayern eingespielt hat am Donnerstag, man so ein bisschen die Taktik möglicherweise erkennen konnte, muss man sagen, dass die Tore von Wolfsburg ja schon teilweise unterschiedlich gefallen sind. Also ich finde, dass Wolfsburg bei Standards noch ein bisschen zugelegt hat, was ja auch eine Waffe von Bayern ist. Das wird also interessant zu sehen sein am Donnerstag. Dann, es ging zwar sehr viel über rechts, fand ich. Ich glaube, also 3 Tore sind, glaube ich, über rechts entstanden, einschließlich der Ecke. Bemerkenswert allerdings eigentlich 2 Tore, und zwar das, jetzt muss ich kurz schauen, meine Notizen, das 2:0 von Payor, weil das 2:0 von Payor war ein typisches Payor-Tor. Also es war ein typisches Payor-Tor, wie wir es vor ein paar Jahren in der Bundesliga von Wolfsburg häufiger gesehen haben. Payor in der Mitte, langer Ball nach vorne und ab durch die Mitte. Mhm. So, dadurch, dass Payor natürlich auch ein bisschen eine andere Rolle spielt jetzt heutzutage bei Wolfsburg, haben wir das so in der Form nicht mehr. Aber Payot hat früher sehr, sehr viele Tore auf diese Art und Weise geschossen bei Wolfsburg. Das hat es jetzt heute wieder getan. Der Pass von Pop, ich meine, sind wir ja 20 Meter vorm eigenen Tor und Pop spielt da einfach so ein langes Ding da vorne raus. Die Kamera konnte es nicht richtig einfangen. Ich vermute, dass Payot tatsächlich auf der Mittellinie oder Höhe der Mittellinie dann gestartet ist, ihre Gegenspielerin eingeholt hat und das Tor macht. Und dann haben wir auch noch das 5:1 von Endemann, was, ich weiß nicht, untypisch Wolfsburg will ich nicht sagen, aber also am Mittelkreis im Endeffekt aus dem Stand heraus mit 2 bis 3 Pässen steil bis vor den Strafraum und Endemann macht dann das Tor. Also nicht irgendwie, wir spielen mal noch links raus, wir spielen mal noch rechts raus, sondern wirklich eigentlich steil durch die Mitte, durch die Kölnerin durch, ja, auf Endemann, die auf Höhe Strafraumlinie steht, dann noch einen Haken schlägt und im Endeffekt das Tor macht. So, das zeigt uns auch, wie nicht einseitig Wolfsburg ist, wenn man es so sagen möchte. Also A, wir haben die Standards, Payor kann immer noch steil geschickt werden, Endemann muss nicht zwingend auf den Flügel treffen, also vom Flügel treffen, sie kann auch in der Mitte spielen. Damit sind wir bei dem Positionsspiel, das Wolfsburg inzwischen offensichtlich auch perfektioniert. Ja, sie hatten natürlich auch noch ein bisschen mehr Zeit als Bayern in dieser Saison unter der Woche durch das frühe Champions League aus. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das am Donnerstag ausschauen wird.
Also ich muss sagen, dieses Wolfsburg-Spiel hat mir so gut gefallen. Ich fand das so gut, wie Wolfsburg das gemacht hat. Also es war ein 3er-Aufbau, Rabano ist eingerückt, Brandt und Huth haben oft die Breite gehalten. Nee, Wilms war die Breite gehalten.
Wilms, Entschuldigung. Ja.
Ja, genau. Wäre Quatsch, weil Huth, Pop, Brandt und manchmal auch Oberndorf, je nachdem, wo der Ball gerade war, die waren alle im Zentrum, aber extrem fluide. Und das war auch so mehr oder weniger Zufall, glaube ich, wer mal welche Position besetzt hat. Also Jule Brandt ist mal ganz tief gekommen in den Sechserraum, dann war sie wieder im Zehnerraum, dann war sie im Achterraum. Alexandra Popp hat eigentlich mehr oder weniger hängende Spitze hinter Pajor gespielt. Auch Pajor hatte immer wieder so einzelne Momente, wo sie tiefer gekommen ist, war aber, glaube ich, gar nicht so ihr Plan. Und da hat man sich dann sehr, sehr gut durchgespielt. Klar, Köln hat auch die Lücken nicht gut geschlossen. Also sowas wie das 1:5, so durchs Zentrum mit einem Klatschpass tief, hätte besser verteidigt werden können, weil ein bisschen hatte sich das angedeutet. Auch das 3:0, Entschuldigung, war zwar eine schöne Kombination, aber dass da Oberdorf den Ball überhaupt noch an Pajor verliert und die dann den Pass rausspielt, zeigt ja schon, also da standen schon mal zwei Wolfsburgerinnen da, wo keine Kölnerin war, und das war zentral vorm Strafraum, also nicht ganz so gut. Aber die Art und Weise, wie Wolfsburg das gemacht hat, fand ich wirklich beeindruckend und sehr gut. Und dann kommt ja noch als Joker was weiteres mit dazu, wenn nämlich Wolfsburg dann tief in der gegnerischen Hälfte ist, dann kommt ja noch Kathi Hendrich und denkt sich, also ich habe hier gerade hinten nichts zu tun, wisst ihr was, ich gehe mal mit nach vorne. Und da war auch ein Fehler von Köln, es ist schwierig, ich weiß es, dass sich das leicht sagt, aber keine Spielerin hat sich dafür zuständig gefühlt, mit Kathi Hendrich dann mitzugehen, deswegen war sie immer der Plus-1, die Plus-1-Spielerin in diesen Situationen. Hätte Wolfsburg das weiter durchgezogen, wäre dieses Spiel noch deutlicher verlaufen. Aber ich muss sagen, ich fand das richtig gut von Wolfsburg. Ich fand auch, dass es Hoffnung gibt, dass Wolfsburg nicht öfter wieder in so Probleme reinläuft, wie wir es in der Champions League gesehen haben, also in der Qualifikation zur Champions League und ja auch in manchen Spielen, nämlich dass man sich so von dem Pressing völlig aus dem Konzept bringen lässt und dass man es eben nicht schafft, in die gefährlichen Zonen reinzukommen. Ja, es war nur der FC und ja, es
war kein Pressing.
Ja, gut, aber sie haben es ja schon probiert mit dem 4-4-2 Flach- und Mittelfeldpressing. Aber, also, wie gesagt, es kann jetzt auch sein, dass jetzt im DFB-Pokalfinale, dass sich das dann anders äußert und dann war meine Euphorie ein bisschen zu früh. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, was Wolfsburg da gemacht hat. Ich fand es auch taktisch gut, weil es hat alles Sinn ergeben. Du kannst mit dieser Dreierkette in Überzahl aufbauen. Mit der Fluidität kommst du ständig zwischen die Ketten. Du hast immer wieder Situationen geschaffen, in denen du aufdrehen kannst hinter der zweiten Pressinglinie. Also sprich, du stehst dann quasi nur noch vor einer Kette, kannst auf die zudribbeln. Das hat Wolfsburg schon gut gemacht. Ich war zufrieden. Ich habe es gern gesehen, dieses Spiel.
Ja, war absolut ein super Spiel von Wolfsburg, keine Frage. Sag dann, ich als Bayern-Fan.
Hab schon gemerkt, dass dir das ein bisschen schwer gefallen ist. Und wir haben auch schon gemerkt, du hast ja wirklich ein Trauma davon getragen, von diesem 0:6 im letzten Jahr. Du weißt noch, an welchem Tag das war. Tag nach meiner Geburtstagsfeier.
Echt, war das am Tag danach?
Auf der vielleicht noch Verantwortliche des VfL Wolfsburg zugegen waren. Aber da wollen wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen.
Ja, genau. Und ich habe dann noch gesagt, naja, ein zweites Mal wird sich Wolfsburg nicht so abfertigen lassen wie kurz davor in der Liga.
Ja, ja, genau. Und ich weiß noch, wie der entsprechende Verantwortliche, herzliche Grüße, falls er es hört, an dieser Stelle, noch tief gestapelt hat, so tief es auch noch ging. Da war noch meinem Laminat im und wir haben gesagt, oh, so ein guter Kader beim FC Bayern. Und ich dachte mir damals schon, ja, jetzt erstmal abwarten.
Ich werde ihn am Donnerstag hoffentlich sehen und begrüßen.
Ja, begrüße ihn bitte netter als damals auf meiner Party, ja?
Das ja, auf jeden Fall. Habe ich auch schon beim Hinspiel jetzt diese Saison gemacht.
Das ist gut. Also, Donnerstag muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Danach spielt Wolfsburg noch bei Werder Bremen und dann zu Hause gegen Essen. Und die Kölnerinnen werden jetzt auch in Essen spielen und zu Hause gegen Frankfurt. Und Köln freut sich natürlich sehr über den Verlauf des Montagabendspiels, denn damit ist mehr oder weniger der Klassenerhalt für die Kölnerinnen auch klar. 6 Punkte Vorsprung sind jetzt auf den ersten FC Nürnberg. Und mit Werder Bremen, die ja gerade schon genannt wurden, sind wir auch bei einer sehr torreichen Partie angekommen. Genauso torreich wie die zwischen Wolfsburg und Köln. Wir wollen jetzt sprechen über das Spiel zwischen Werder Bremen und dem MSV Duisburg. Der Spielfilm lief wie folgt. Weidauer scheitert erst noch an Mamutovic. Wichmann schießt am Tor vorbei, aber das sollte für lange Zeit einer der letzten Schüsse von ihr sein, der vorbeiging am Tor. Denn sie hatte einen guten Tag. Zunächst darf allerdings Diekmann treffen. Die hält den Fuß rein nach einem Dribbling von Weiß, die ohne viel Druck vom rechten Flügel nach innen ziehen kann und dann auf sie flankt. Diekmann hält den Fuß rein und trifft sehr schön mit einem Kontakt direkt ins linke Eck. Die Abstände waren da sehr groß in der Defensive von Duisburg. 16 Minuten später, in der 29. Minute, kann zentral Weidauer angespielt werden. Sie verlagert auf den Flügel, wo Lürsen nach innen flankt und Wichmann findet, die nur noch einschieben muss zum 2:0. Weidauer war direkt vor dem Strafraum zentral komplett frei, so frei, dass sie aufdrehen konnte und keinen Druck bei ihrem Pass hatte. 3 Minuten später dann geht Mahmut vom linken Flügel, kommt in den Strafraum und wird von Sigurda Dottir zu Fall gebracht. Schwärmer gibt zu Recht Strafstoß, den tritt Juliane Wirtz aufs Tor, allerdings scheitert sie an Mamutovic. Das hätte das 3:0 sein können, es sollte nicht in der 32. Minute fallen, sondern es sollte in der 33. Minute fallen, nämlich bei der nachfolgenden Ecke, die es dann gab. Die kommt von links auf dem rechten Flügel an, weil ein Schuss abgefälscht wird. Weidauer flankt dann nochmal nach innen und findet eben Wichmann, der gegen Thomas das Kopfballduell gewinnt und dann doch zum 3:0 trifft. Und da möchte man nicht in der Haut von Enes Mamutovic gesteckt haben, gerade noch einen Strafstoß gehalten und dann völlig chancenlos bei diesem Kopfball. Das war dann das 3:0. Immerhin konnte sich Mamutovic danach noch mehrmals auszeichnen. Sie pariert mehrmals sehr, sehr gut. In der 76. Minute dann gelingt sogar Duisburg der Anschlusstreffer, ist es nicht, aber Ehrentreffer erstmal. Ein langer Ball von Peng kommt zurück in den Strafraum, wo Nemeth den Ball viel zu kurz zurückkopft, weshalb Sarah Freutel dazwischen gehen kann und den Ball an Peng vorbei ins Tor köpft. So steht es 1:3. Rees köpft dann auch noch an den Innenpfosten. Und dann kommt eine sehr ereignisreiche Nachspielzeit. Elida Icia kommt ins Tor. Sie wird für Ina Mamutovic eingewechselt. Ich hoffe sehr, dass die Vermannten von ihr, die sich wahrscheinlich sehr gefreut haben über ihr Bundesliga-Debüt, dass die nicht DAZN gesehen haben, denn der DAZN-Kommentator war auch nach mehreren Wiederholungen der Meinung, dass Jill Frese da eingewechselt worden wäre. Er hat sie konsequent mit dem falschen Namen bezeichnet. Etwas ärgerlich. Aber sie stand noch mehrmals im Mittelpunkt, denn ihre erste Aufgabe direkt nach Einwechslung ist, dass sie gegen Starnert rauskommen muss, weil Sigurda dort hier eine Kopfballrückgabe misslingt. Sie klärt den Schuss von Starnert, sie räumt sie aber dabei auch ab und deswegen gibt es einen Strafstoß und den schießt Lürsen mit der Unterkante der Latte ins Tor, also Werder kann auch noch Strafstöße verwandeln. 4:1 für Werder Bremen. Und wer jetzt dachte, das Spiel ist vorbei, der hat die Rechnung ohne Radoslav Jevic gemacht, denn die schießt in der 94. Minute einen Freistoß wunderschön zum 2:4 aus Duisburgerinnensicht ins Tor. Und dann aber, Ria, war dieses Spiel vorbei. Es ist sehr, sehr viel passiert. Und ich fand, es gab so gerade so aus mit Blick auf einzelne Spielerinnen echt einige Geschichten, die man dazu erzählen konnte. Wie hat dir denn Werder und vielleicht auch Duisburg gefallen?
Ja, also wie du sagst, total ereignisreiches Spiel. Ich habe es auf dem iPad in der Kneipe geschaut. Drinnen lief Heidenheim-Mainz. Ich saß draußen mit dem iPad, habe das Spiel geschaut und auf die Website angestoßen. Aber ich hatte die Zeit meines Lebens. Also gerade die zweite Halbzeit war ja so spannend dann auch nochmal, besonders nach dem Anschlusstreffer von Freutel dann. Ja, also generell auch, dass Wichmann dann den Doppelpack irgendwie macht, nachdem sie jetzt so lang mit der Kreuzbandverletzung raus war. Ja, dann die Nachspielzeit, also das war zu viel für mein Herz in dem Moment. Also, hui, wow. Der Elfmeter von Lürsen, wie die den getreten hat, Wahnsinn. Also da kann man gar nichts machen. Dann Radosaljevic mit dem Freistoß, da hatte Peng wiederum dann gar keine Chance. Ja, aber das mit dem Elfmeter, den Ichi da verursacht, nach 30 Sekunden im Spiel, das ist halt super bitter. Aber genauso davor, der Elfmeter, den Mahmutovic dann hält und dann die Ecke darauf geht rein, genauso bitter. Hätte sie eigentlich für den gehaltenen Elfmeter echt nicht verdient gehabt. Ja, aber so ist es. Dass dieses Bild von Enna Mahmutovic nach Toren, bei denen sie absolut machtlos war, weil vorher einfach in der Defensive vieles nicht gestimmt hat. Das hat sich, glaube ich, echt für immer in mein Gehirn gebrannt, die Enttäuschung. Weil es ist einfach so eine wahnsinnig gute Torhüterin. Also wirklich mit jeder Berechtigung auch beim DFB. mit dabei, die ist so stark für ihre 19, 20 Jahre, hat sie ja in dem Spiel auch mehrmals gezeigt. Also das war ja, war Wahnsinn. Das war richtig schön. Ja, aber Werder, ja, effektiv auch ausnahmsweise mal.
Ja, das stimmt. Und Werder, glaube ich, hat damit auch so ein bisschen so einen versöhnlichen Abschluss gefunden. Also die Saison ist natürlich so auch erfolgreich. Ich will das jetzt überhaupt nicht schlecht reden. Aber so komplett vorbei kommt man jetzt nicht an den 7 Spielen, die es ohne Sieg waren. Und jetzt dann gegen Duisburg. Da sollte natürlich auch was klappen. Ich meine, Duisburg hat in 20 Spielen jetzt 16 Mal verloren. Also wenn du ein Spiel gewinnen willst, dann auch gegen Duisburg. Und dass es dann aber auch so schön herausgespielte Tore sind, dass da alles mit dabei ist, dass da auch Spielerinnen mal glänzen können. Ich meine, das Lösen, also der Strafstoß ist natürlich super verwandelt, aber wir wussten ja schon, was sie kann. Aber eben das, wie ich man das auch zeigen kann. Diekmann macht dieses schöne Tor. Du hattest, also eigentlich war es auch schade, dass Juliane Wirtz diesen Strafstoß verschießt, weil es eigentlich gar nicht so gepasst hat zu ihrer sonstigen Leistung. Die hatte mal eine Aktion, irgendwie so nach einer Viertelstunde war das. Da geht sie noch halbwegs riskant im ihr eigenen Sechserraum ins Dribbling, kommt aber an ihrer Gegenspielerin vorbei und dann macht die aber 80 Meter über den kompletten Platz. Also die hat das ganze Mittelfeldpressing von Duisburg einfach einmal aussteigen lassen mit einem Dribbling und solche Aktionen hatte sie mehrere Male. Also hat eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht, nur hat diesen Strafstoß verschossen und bis auf diesen Fehler von Nemeth, wo dann auch Peng, ich finde, der lange Ball von Peng ist schon nicht gut, aber das sind auch so Details, die dann vielleicht auch nicht mehr so wirklich wichtig sind an dem 20. Spieltag. Aber es war einfach ein gutes Spiel von einer schönen Kulisse bei Bremen. Vielleicht war ich auch so positiv geprimed, weil die Außenmikrofone so positioniert waren, dass man immer dieses kleine Kind Werder Bremen Fangesänge rufen hat hören und das dockt direkt an mein Herz an. Bin ich ganz ehrlich, ich finde einfach nichts süßer als kleine Kinder, die versuchen, Fußballfangesänge zu rufen und das ja auch mit einer Imbrunst über 90 Minuten tun. Wenn sie es in geschlossenen vier Wänden tun, dann drehst du durch, aber wenn sie es auf Fußballplatz machen, gibt es nichts Süßeres, finde ich. Also es war irgendwie ein schönes Spiel und ich hoffe, dass es auch für die Duisburgerinnen im Rahmen noch war, denn man hatte schon Glück, dass Mamutovic gut pariert hat, sonst wäre das noch deutlicher gegangen. Sigurda Dottir hatte mehrmals Probleme. Aber an sich ist das ja jetzt ja auch die Abschiedstour vom MSV und ich hätte jetzt gesagt, diese zwei Treffer, vielleicht ist es dann auch so eine Art versöhnlicher Abschluss. Ich weiß nicht, wie du mit Blick auf Duisburg dieses Spiel bewertest, aber ich hatte den Eindruck, klar, es gibt viele Dinge, über die müssten die sich eigentlich ärgern, aber andererseits hat der MSV jetzt auch andere Probleme, jetzt nachdem auch die Männerabteilung ja wirklich abgestiegen ist in die Regionalliga. Und da fand ich es dann eigentlich ganz schön, dass die da nicht sang- und klanglos untergegangen sind, sondern die hatten Sang und Klang mit dabei.
Absolut. Also auch schon in den Spielen davor, auch wenn irgendwie nie ein Sieg dabei rausgesprungen ist. Ich habe sie einmal sehr schön siegen sehen, hier in Mainz im Bruchwegstadion, DFB-Pokal. Da hat man gesehen, dass sie Qualitäten haben und auch in den Spielen danach und auch davor, die haben spielerische Qualitäten, so ist es nicht, aber es ist halt, das reicht jetzt einfach aktuell nicht mehr für die erste Bundesliga und ja, mal schauen, ob es dann finanziell für die zweite reicht, das ist ja auch immer noch nicht sicher jetzt, wenn es da keine neuen Sponsoren gibt, ja.
Wir drücken sehr die Daumen. Also da ist die Lage. Ich meine, wir haben es ja vor 2 Wochen, glaube ich, hier im Rasenfunk auch besprochen und mit Katrin Lengert auch neulich nochmal in der Folge mit thematisiert. Das ist natürlich eine sehr verzwickte Situation, aber drücken wir mal die Daumen, dass es ja für die zweite Liga finanziell reicht. Und dann bin ich gespannt, was man von Duisburg sieht. Aber es war, ja, war ein schönes Spiel für alle neutralen Zusehenden und hoffentlich auch für die Beteiligten der beiden Fanlager. Und da müssen wir es auch nicht größer machen, als es ist, weil für beide war ja klar, es geht jetzt eigentlich um nichts mehr. Werder hat mal wieder Tore geschossen. Das ist halt schön zu sehen. Und vielleicht geht es ja jetzt noch weiter. Man spielt noch gegen Wolfsburg zu Hause und Leverkusen auswärts. Und Duisburg darf jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen spielen und dann auswärts beim 1. FC Nürnberg sein letztes Spiel in dieser Erstligasaison bestreiten. Und damit haben wir auch noch ein letztes Spiel, über das wir noch sprechen wollen, und das fand in Freiburg statt, zwischen dem SC Freiburg und der SGS Essen. Der Spielfilm dieser Partie war wie folgt: Minge schießt nach einer Ecke über das Tor, Meier vergibt eine Einlagerung vom Borggräfe, Elmasi schießt freistehend am Tor vorbei, Kempel spielt einen Konter nicht gut genug aus und Kolbs Schuss hat Sophia Winkler. Ihr seht also, es gab vereinzelte Chancen, aber es gab keine Treffer. Es hat gedauert bis zur 64. Minute, bevor das erste und dann letztlich einzige Tor dieser Partie gefallen ist. Ein Freistoß von Kowalski aus dem Rückraum landet bei Meier und Pucks, die beide komplett frei, also wirklich komplett frei vor Borggräfe auftauchen. Die klärt zwar den Ball, aber der prallt von Steuerwald zurück zu Meier, die dann zum 1:0 trifft. Das war vielleicht auch sinnbildlich für die Defensivleistung des SC Freiburgs, leider auch in dieser Partie. Dann hat Steuerwald Glück, dass sie zwar einen Strafstoß verursacht, das aber vorher abseits war. Wobjan vergibt nach einer Flanke von Kempel vor Winkler und tatsächlich gibt's auch noch in der Nachspielzeit eine Chance für Kempel, aber auch das pariert Sophia Winkler und so Sven gewinnt die SGS auch dieses Spiel, festigt damit Rang 5, nur 2 Punkte hinter der TSG Hoffenheim, also absolut sensationelle Runde, die die SGS spielt. Warum hat sie denn dieses Spiel in Freiburg gewonnen?
Tja, vielleicht, weil sie am Ende ein bisschen die Glücklicheren waren. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Es war aus meiner Sicht kein sehr schönes Spiel. Also von den Spielen, die ich gesehen habe, war es definitiv das nicht schönste. Wir hatten ja kurz vorher schon, bevor wir aufgezeichnet haben, darüber gesprochen. Und du hast ja gesagt, dass du das Spiel interessanter fandest als ich, dann wirst du das wahrscheinlich auch gleich noch erörtern, warum das so war. Ich fand jedenfalls, dass sich die beiden ziemlich egalisiert haben, sich gegenseitig extrem auf den Füßen standen, vor allem im Mittelfeld. Es gab extrem viele Zweikämpfe. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob Melissa Joos, die Schiedsrichterin, manchmal so ihre Linie hatte oder eben auch nicht. Wo sie dann das eine oder andere Mal hat, wo ich mir dachte, lass doch Vorteil laufen, hat sie nicht. Und dann im nächsten Mal pfeift sie aber das Foul ab. Da fand ich, hätte sie eine etwas klare Linie haben können. Du hast vorhin auch Steuerwald angesprochen. Es hätte eigentlich rot für Steuerwald wäre es gewesen. Also gelb-rot zumindest, glaube ich. Ja. Wenn es kein Abseits gewesen wäre, da habe ich mich dann auch gefragt, warum Merk Steuerwald nicht vielleicht schon als gelb vorbelastet früher runternimmt. Ansonsten fand ich es, wie gesagt, kein sehr, sehr gutes Spiel. Die auffälligste Spielerin bei Freiburg war Ali Gudow, fand ich zumindest, weil über sie und über ihre Seite ging fast noch mit der meisten. Nachdem sich beide in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen egalisiert hatten, habe ich mir gedacht, naja, okay, was können wir jetzt in der zweiten Halbzeit ändern? Naja, vielleicht könnte der eine oder andere ein bisschen tiefer stehen. Man könnte es vielleicht mit langen Bällen versuchen, dass man da ein bisschen mehr Raum gewinnt, mit längeren Pässen statt nur kurzen Pässen im Mittelfeld, so wie es in der ersten Halbzeit der Fall war. Witzigerweise, so schien es mir zumindest, haben das beide in der zweiten Halbzeit auch getan. Und eben genau beide, und damit haben sich beide eigentlich wieder komplett egalisiert. Ja. Also die langen Bälle, die haben lange Pässe gespielt, sie haben lange Bälle gespielt, im Gegensatz zur ersten Hälfte, hat aber letzten Endes auch nicht viel gebracht. Also es war irgendwie ein sehr, sehr, sehr merkwürdiges Spiel auch.
Ich stimme dir mit allem zu. Es kann auch sein, dass ich quasi geprimed schon in dieses Spiel reingegangen bin, weil ich schon von deinem Unmut über dieses Spiel gelesen hatte und dann war ich positiv überrascht. Aber ich fand dennoch, dass es ein Spiel auf gutem Niveau war. Und das Niveau hat sich halt in der Partie halt nicht gezeigt durch Passstaffetten, Positionswechsel, tolles Ballbesitzspiel und riesig hohe Passquoten. Nee, im Gegenteil, die Passquoten waren fürchterlich. Also 68% Freiburg, 62% Essen. Aber genau das, was du beschrieben hast, das fand ich, hat den Reiz dieses Spiels ausgemacht. Also im Mittelfeld gab es keinen Zentimeter, der nicht umkämpft war. Die waren so gut aufeinander eingestellt. Ich hatte auch bei beiden Teams das Gefühl, dass sie sich etwas vorgenommen hatten für diese Partie. Also Freiburg wollte definitiv mal wieder ein Spiel gewinnen. Und die SGSS, die hat eben einfach so einen Fluss. Und ich glaube, die fühlen sich sehr wohl in ihrer ja auch sehr fixen Formation. Und das fand ich einfach sehr interessant zu beobachten, wie die immer wieder in so engen Duellen miteinander waren. Und weil beide aber den jeweils anderen keinen Raum gegeben haben, wurde das immer wieder so hektisch. Also Essen hat es immer wieder geschafft, Bälle zu gewinnen im Mittelfeld und hat sie direkt danach wieder verloren, weil dann wieder eine Freiburgerin nachgesetzt hat. Und dann hat aber Essen wieder den Ball gewonnen und Freiburg hat ihn wieder und hat, Essen hat ihn wieder verloren. Und so ging das eine ganze Weile. Und ja, du hast es, ich finde, sehr richtig beschrieben. In der zweiten Hälfte wurde das ein bisschen anders, weil sie ein bisschen mehr auch so die Tiefe attackiert haben. Aber ich fand, dass das auf einem guten Niveau war und ich fand ich hatte mir gerade aufgeschrieben, defensiv steht Freiburg mal gut. Das muss so rund um die 28. Minute gewesen sein. Und dann ging es aber leider los mit den Fehlern. Borggräfe, die auf Ramona Meyer spielt, die, also sie hat sie einfach nicht gesehen, war einfach großer Fehler. Pässe, die zu kurz gespielt wurden und das Ganze gipfelte dann eben in der Art und Weise, wie das 0:1 entstanden ist, wo es natürlich Pech ist, dass der Ball von Borggräfe geklärt an Steuerwald klatscht und dann wieder zurück zu Meyer, wo aber im ersten Moment schon mal Meyer und Pucks niemals so frei stehen dürfen bei einem Freistoß aus dem Rückraum. Also das war ja der eigentliche Fehler. Das fand ich ein bisschen schade, weil da auch letztlich keine Spielerin so wirklich auszunehmen ist bei der Schwäche von Freiburg. Das zieht sich leider durch. Also sogar Janina Minge ist mir mal in einer Szene aufgefallen. Da konnte Essen ganz gut vom rechten Flügel über Meyer auf Elmasi verlagern. Elmasi hatte dann so, ich würde sagen, 8 Meter Abstand zu Minge und konnte deswegen eigentlich mit Zeit schießen. Und Minge hätte aber noch die Möglichkeit gehabt, in die Schussbahn rein zu grätschen oder zu laufen, aber zieht fast so ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ob sie die Angst hatte, den Ball abzufälschen. Es sah auf jeden Fall ganz, ganz seltsam aus und sie hatte das Glück, dass Elmasi da ihren Schuss nicht aufs Tor bekommt in der Szene. Also jede einzelne Freiburgerin hatte da ihre Probleme. Auch Gudolf, die nach vorne ja wirklich viele gute Dinge gemacht hat, war manchmal auch deutlich unterlegen. Aber dafür fand ich, dass auch Freiburg in der zweiten Hälfte ganz gute Möglichkeiten hatte. Also Wobian hat mir da ganz gut gefallen. Auch Kempel, die sich schon relativ früh eine gelbe Karte geholt hat, in der 34. Minute nämlich schon, hatte ja dann noch die Chancen aufs 1:1. Ich finde es folgerichtig, dass Essen das Spiel gewinnt. Essen war bei mir in der Summe stärker. Aber mir hat das gefallen, weil dieses Spiel hätte auch, weißt du, dieses Spiel hätte auch ganz anders laufen können. Es ist der vorvorletzte Spieltag. Klar, Essen steht auf Rang 5, aber die wissen auch, von hinten kommt kein Druck und vor allem es erwartet keiner und Freiburg will doch nur noch, dass diese Saison vorbei ist. Was anderes wollen die doch nicht mehr. Das heißt, es hätte richtig lau und langweilig werden können. Stattdessen fand ich, war das total intensiv vor über 2000 ZuschauerInnen. Also ich war eigentlich ganz zufrieden mit der Partie, man hat es ja, glaube ich, rausgehört. Ohne, dass ich jetzt so tun will, als ob es ein grandioses Fußballspiel gewesen sei. Aber ich sehe schon. Du wirst nichts mehr ergänzen. Dann machen wir es aber auch nicht größer, als es ist. Ich meine, meine Güte, es war 0:1 am 20. Spieltag. Für Freiburg geht es jetzt dann noch zu Eintracht Frankfurt und dann spielt man zu Hause gegen RB Leipzig. Und die SGS Essen, die spielt jetzt noch zu Hause gegen den 1. FC Köln und dann beim VfL Wolfsburg. Und dann ist die Saison für diese beiden Teams vorbei. Und für uns ist die Sendung gleich vorbei. Vorher müssen wir allerdings noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Wir wollen jetzt küren unsere MVP, unsere Unsung Heroine und unseren Moment des Spieltags. Und Ria, ich bin sehr gespannt. Ich habe hier leider Frankfurterinnen auf meinem Zettel stehen. Und jetzt gerade fällt mir auf, vielleicht sollte ich mir da noch Alternativen suchen. Wer ist denn deine MVP des Spieltags?
Ja, ich habe so ein bisschen zwei. Zum einen natürlich Anyomi. Also ja, muss ich einfach bei diesen Toren, die so toll geschossen waren, aber auch eben, was ich ja auch eben schon meinte, Rena Wichmann mit den zwei Toren nach so langer Verletzung, war für mich dann doch auch irgendwie erwähnenswert. Ja, starkes Comeback.
Jetzt hast du mir wirklich schon beide weggeschnappt. Naja, ich werde noch eine Alternative finden. Alles gut.
Aber es ist doch gut, dass wir einer Meinung sind.
Das definitiv. Und ich habe hier gesehen, dass ich mir Anyomi aufgeschrieben habe und dachte mir gleich, naja, also die wird ja wohl Ria nehmen. Das würde mich sehr wundern, wenn nicht. Sven, wen nimmst denn du?
Anyomi.
Okay, gut.
Also jetzt ist mal das Tor zur Champions League.
Ja.
Vor allem das dritte, weil es auch noch so schön war.
Ja.
Ja, okay, ich sehe es schon. Ich hätte Wichmann noch auf dem Zettel gehabt, aber wisst ihr, wen ich nehme? Ich nehme Ena Mahmutovic, weil die hat wirklich wieder ein super Spiel gemacht, inklusive gehaltenem Strafstoß. Und dann kann man auch sehr gut den Case dafür machen, dass, wenn sie nicht zwischen den Pfosten gestanden hätte, das noch schlimmer geworden wäre für den MSV. Dann kommen wir zu euren Unsung Heroines. Bin mal gespannt, ob ihr euch da auch so einig seid. Ria, du darfst wieder vorlegen.
Da hast du jetzt meine genannt, Ena Mahmutovic.
Ah ja.
Bei 4 Gegentoren ist es ja nämlich nicht unbedingt das Offensichtlichste, dann so eine Torhüterin da zu nennen. Aber einfach dadurch, dass da so viele wahnsinnige Paraden dabei waren und eben dieser gehaltene Elfmeter,
Ja, du. Ich bin da sehr, sehr einig mit dir. Sven, wen würdest du gerne auf den Zettel schreiben?
Da ich ja immer sehr schlecht da drin bin, einzelne Spielerinnen auf dem Platz zu bewerten, sage ich einfach mal was völlig Ungewöhnliches und sage, alle fußballspielenden Frauen da draußen.
Based. Guter Punkt.
Ja, gut, ey, aber wie du uns halt einfach alle schlecht dastehen lässt, Sven, das ist total fies. Ja, natürlich, das ist ja, als hätte ich gesagt, ja, gut, alle Kinder, die ins Stadion gehen, das ist ja gemein. Naja gut, ich nehme trotzdem eine Spielerin. Auch wenn natürlich dem man das nicht toppen kann. Ich würde gerne Lisanne Gräve nennen, die nämlich, über die wir vorhin nicht gesprochen haben im Segment, obwohl die auch ein richtig tolles Spiel gemacht hat und weil die auch stellvertretend für den Erfolg der Eintracht steht. Ich meine, welche Sorgen hätte man sich machen können um Eintracht Frankfurt, als Tanja Pawolek sich das Kreuzband gerissen hat? Und Lisanne Gräve, she rose up to the occasion, also sie ist wirklich, ist der Herausforderung mehr als nur gewachsen gewesen. Und ich fand, sie war auch ein Grund dafür, dass Hoffenheim im Mittelfeld keinen Stich gemacht hat oder kaum einen Stich gemacht hat in diesem Spiel. Deswegen meine Unsung Heroine des Spieltags. Ich wollte sie unbedingt noch lobend erwähnen, nachdem es keiner von euch tut. Kann ich sie jetzt hier besingen? Das ist doch sehr schön. Und was, liebe Ria, war dein Moment des Spieltags? Und in welcher Minute in Hoffenheim fand er statt?
Vor Anpfiff tatsächlich. Einfach zu sehen, wie voll es ist, wie viele aus Frankfurt da sind, nicht nur im Auswärtsblock, also sowohl im Steher als auch im Sitzblock nebenan, sondern auch auf der Haupttribüne und dann nochmal auf der gegenüberliegenden Seite hinterm anderen Tor. Also es war wirklich eigentlich das Auswärtsspiel zum Heimspiel gemacht. Und da, als dann schon beim Aufwärmen die Frankfurterinnen lautstark supportet wurden, alle Stadionlieder gesungen wurden. Das ist mein Moment des Spieltags.
Stimmt, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Auch in Hoffenheim waren über 2000 ZuschauerInnen. Und wer den Schnitt von Hoffenheim kennt, der kann sich ausrechnen, dass da auch viel Frankfurt mit dabei war. Sehr, sehr beeindruckend war das. Sven, was war dein Moment des Spieltags?
Der Schlusspfiff in Leverkusen. Das war jetzt der obvious.
Ja, interessant war, ich hatte mir das auch aufgeschrieben. Ich glaube, ich bleibe dann auch dabei. Also ich fand das total interessant, die Reaktion von Alex Strauß zu sehen. Weißt du, Alex Strauß, der vor dem Spiel sagt, ah ja, komm, wir haben ja noch 3 Versuche und ich habe den Mädels gesagt, hier, wir haben 0 Druck. Und der immer in den Pressekonferenzen sagt, you know, it's a process und ich gucke ja gar nicht auf die Tabelle und nur ihr Journalisten macht das und bla bla bla. Und dann aber nach dem Schlusspfiff irgendwie auf die Knie gehen und jubeln, als wäre er Pernille Harder herself. Also das fand ich auch interessant. Ist mir auch aufgefallen, war ein besonderer Moment. Und ja gut, dass dir der gefällt, Sven, das ist ja klar.
Ja.
Ja, war aber auch, ja, war interessant. Also dieses Wochenende und die Meisterfeier, die Art und Weise, wie sie stattgefunden hat. Weiß man denn schon, Sven, ob es jetzt eine Meisterfeier in München gibt? Ich habe mich da gar nicht mehr auf Stand gebracht.
Also ich hatte mal vor ein paar Wochen jemanden gefragt und die Reaktion war eher so Schulterzucken. Also ich fürchte nicht, was damit teilweise zusammenhängt, dass ja der letzte Spieltag an einem Pfingstmontag ist in Hoffenheim, sprich ist man aus Hoffenheim zu Sinsheim, wie auch immer, zurück wäre.
Ist schon Pfingstdienstag.
Ist schon Pfingstdienstag, ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann eigentlich das Champions-League-Finale der Herren ist, an welchem Datum.
1. Juni. Also da ist noch Zeit.
Ja, okay, gut, dann
Ach so, du machst es jetzt wieder von den Männer-Bayern abhängig.
Nein, ich mach's nicht davon abhängig, aber ich glaube, nur die Frauen alleine halte ich balkontechnisch schwierig, aufgrund der Termine. Ja. Aber wenn sollten die Herren Finale, dann würde vielleicht Anfang Juni noch was gehen.
Ja, okay, ansonsten, du hast recht, ja, sollten die da einen Titel holen. Aber es stinkt natürlich zum Himmel. Also so ehrlich muss man das sagen. Also das ist
natürlich
totaler Quatsch. Du hast also die Terminproblematik völlig richtig. Ich weiß auch, dass es durchaus eine Überraschung war für den einen oder anderen, als es mal so die Frage gab, sowohl an den Verein als auch an die Stadt München, was machten die eigentlich, wenn die Meister werden? Und die Antwort war ja, aber Leverkusen ist doch Meister. Nein, es gibt dann noch ein Team, aber bin ich gespannt drauf.
Also was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, letztes Jahr war es auf jeden Fall geplant, dass die FC Bayern Frauen alleine auf dem Balkon gewesen wären, hätte Dortmund es nicht verkackt. Das war in jedem Falle geplant, aber dieses Jahr ist nun einfach mal von den Terminlichkeiten her ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, das Auswärtsspiel in Hoffenheim und danach schwierig, weil du hast ja die EM-Qualifikation, du hast Olympia, also UEFA, also UEFA, also quasi die Euro-Herren hast du auch noch, also das ist alles dieses Jahr ein bisschen sehr, 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 sehr eng. Ich könnte mir tatsächlich allerdings vorstellen, dass vielleicht der FC Bayern auf die Idee kommt zu sagen, okay, sie machen irgendwie noch irgendwas am Campus, aber selbst dann, wer fährt dann Anfang Juni noch
können Sie es nicht innerhalb von München machen? Muss es wirklich am Campus sein? Ach Mensch.
Ja.
Aber gut, das ist jetzt nur für alle, die in München schon mal versucht haben, an Campus zu kommen. Nehmt Zeit mit, es dauert eine Weile. Aber ja, gut, wir werden es verfolgen und wir werden es dokumentieren. Aber stimmt natürlich, die EM-Quali-Spiele sind ja dann auch. Da wird er dann am 4. Juni gespielt. Das heißt, die werden auch schon relativ bald abgestellt werden. Wir werden es sehen. Naja, so ist eben die Situation leider noch. Aber ihr zwei, ich danke euch sehr, dass ihr bei dieser Folge hier mitgemacht habt. Herzlichen Dank an Sven Bayrich. Hört natürlich alle Lottes Abenden. Danke dir, lieber Sven.
Gerne geschehen. Danke, Max.
Und dann danke ich sehr Ria von dieligalebt.de. Lest dieligalebt.de und hört dann bald riaredet.de, dieligaredet.de, wie auch immer Ria sie es nennen wird. Du bist die geborene Podcasterin, du weißt es bloß noch nicht. Ria, danke dir, dass du hier mit dabei warst im Rasenfunk.
Ich freue mich, dass ich heute hier reden durfte.
Jederzeit wieder. Und natürlich no pressure, ich mache ja nur Witze. Du tust das, was du in deinem Zeitrahmen hinbekommst. Aber die Hörerinnen und Hörer gehen bitte auf dieligalebt.de. Und die Hörerinnen und Hörer können danach auch gerne noch auf rasenfunk.de/supportersclub gehen und den Rasenfunk unterstützen. Alles, was wir hier machen, ist allein von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Und in dieser Folge bedanke ich mich bei Luca, Wolfkomm, Frank König, Trollblume, Trollmandel, Udo, Uli aus Karst und Lorenz. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auf rasenfunk.de/supportersclub auch registriert. Das bedeutet, dass sie hier nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden und dass sie auf dem internen SupporterInnen-Newsletter-Verteiler sind. Tja, wenn ihr da auch drauf wollt, müsst ihr auf rasenfunk.de/supportersclub gehen. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.